Ich will heute ein paar Ausführungen zum Gehalt und zum Sinn und Zweck des energiepolitischen Projekts ausführen, die die Bundesregierung unter dem Namen Energiewende angezettelt hat. Es gibt ja, kann man in der Zeitung lesen, inzwischen ziemlich viel Kritik an diesem Projekt von Seiten der Industrie, von Seiten der Verbraucherverbände, aber durchaus auch von Seiten der Parteien. Unzufriedenheit mit dem Fortgang des Projekts, mit den Wirkungen auf die Strompreise, mit dem Ausbleiben von Wirkungen und Effekten, die sich die Regierung davon versprochen hatte und die bislang so nicht eingetreten sind, stattdessen andere, die sie weniger bestellt hat. All diese Kritik, die so unterwegs ist, geht eigentlich davon aus, dass die Sache selber eine vernünftige und richtige Angelegenheit ist. Nur deswegen ist die Kritik unterwegs, weil sie sagt, es klappt nicht so, wie das eigentlich klappen sollte, und das ist doch nicht gut. Und es ist auch überhaupt gar kein Geheimnis, das kann sogar eigentlich jeder hersagen heutzutage, worum es ganz grundsätzlich bei diesem Projekt angeblich gehen soll. Wir, das heißt Deutschland, müssen in unserer Energieversorgung weg vom Öl, auch weg vom Atom, jedenfalls langfristig, und an dessen Stelle sollen die sogenannten erneuerbaren Energien treten, die die Funktion übernehmen sollen, die die Energien, die alter Art bislang in unserer Wirtschaft und Gesellschaft erfüllt haben. Wenn man fragt, warum ist das notwendig, warum soll das sein, was ist der Vorteil, was soll das denn eigentlich bringen, dann werden einem in der Öffentlichkeit und von der Regierung zwei Argumentationslinien angeboten, die, wie ich am Anfang erstmal zum Einstieg mal darauf aufmerksam machen will, zunächst mal überhaupt nicht zusammenpassen. Die eine Argumentationslinie argumentiert mit lauter guten, menschenfreundlichen Zielsetzungen. Statt auf Öl, Gas, Kohle und Atom setzen wir bei der Versorgung der Menschheit mit Strom auf Wind, Sonne und Biogas. Das schont die Umwelt und die Ressourcen und verhindert außerdem auch noch die Klimakatastrophe. Und entlang dieser Linie gibt es inzwischen ganz offiziell in der Öffentlichkeit die Unterscheidung zwischen guten und schlechten Energiequellen. Die einen sind schlecht, weil umweltschädlich und außerdem auch noch knapp. Und die anderen sind erneuerbar. Darunter soll man sich ungefähr sowas vorstellen wie, ist immer genug von da, die kann man nicht aufbrauchen. Warum und wofür das eigentlich ein wichtiges Kriterium bei der Energieversorgung ist, das erfährt man zwar nicht unbedingt, aber zur Bebilderung dieser Vorstellung reicht eigentlich die Idee, dass der Globus irgendwie endlich ist und seine Schätze auch, wohingegen der Wind immer bläst und die Sonne immer scheint, jedenfalls in manchen Weltgegenden. Und die steigenden Preise und die Unannehmlichkeiten, die der eine oder andere beim Netzausbau wegstecken muss, die soll man dann akzeptieren, eben unter dem Titel, das ist doch alles für einen guten Zweck. Und man darf durchaus auch mal auf die Stromkonzerne schimpfen, dass die das alles nicht so in die Wege leiten, wie sie eigentlich sollten. Das ist so ungefähr das Szenario, was ich jetzt referiert habe, was man auf der einen Seite als Erklärung der Notwendigkeit dieser Energiewende angeboten bekommt. Es gibt aber noch ein zweites Szenario, und das passt erstmal zu dem ersten gar nicht dazu. Die zweite Begründungslinie, die man auch von der Regierung zu hören bekommt, lautet, die ganze Reichtumsproduktion in Deutschland hängt davon ab, dass die Energiewende gelingt. Nichts Geringeres als die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft soll auf dem Spiel stehen, wenn die Energiewende nicht so durchgeführt wird, wie die Regierung sich das vorgenommen hat. Das heißt, die Fähigkeit deutscher Unternehmen, sich fortschreitend und dauerhaft an den Märkten und an der Zahlungsfähigkeit anderer Nationen zu bedienen. Das soll davon abhängig sein, dass man nicht mehr mit alten Energien wirtschaftet, sondern eben mit den neuen. Und dabei hört man auch das Argument, sei es wichtig, die Importabhängigkeit Deutschlands in Energiefragen zu verringern. Sonst hört man eigentlich immer, dass freie Märkte, globalisiertes Hin- und Herschieben von Waren günstig ist bei der Energie. Bei dem Öl, das es ja überall genug zu kaufen gibt, erfährt man, dass das überhaupt nicht einfach so ein Problem von Preisen ist, sondern eine Frage der Geostrategie. Öl und Gas kommen aus Ländern, die instabil sind, ist ein Argument. Ein anderes Argument, das dem zu widersprechen scheint, heißt aber auch, dass es kommt zum Teil aus Russland. Das ist uns wieder viel zu stabil, nämlich unberechenbar. Wie auch immer, die Quellen dieser alten Energien, und das hat nun mit Umwelt gar nichts zu tun, sind zweifelhaft und deswegen braucht es diese neuen. Und das ist offenbar überhaupt keine rein ökonomische Frage, eine Umweltschutzfrage schon gleich nicht, sondern eine der politischen und militärischen Macht, die Deutschland aufzubieten hat, um seine Energiequellen zu sichern, um sich in Energiefragen autonom und selbstständig zu machen. Und dann erfährt man außerdem noch, dass Deutschland, die EU, in diesen Energiefragen auch noch in Konkurrenz steht zu anderen großen Wirtschaftsmächten, zu den USA, zu China, die uns unsere Rohstoffquellen streitig machen und mit denen man sich um diese streiten muss. Da geht man also offenbar davon aus, und das wird eigentlich gar nicht groß begründet, sondern einfach so als Faktum hingestellt, dass ein verlässlicher Zugriff Deutschlands auf Energie weltweit gegen alle anderen Staaten und in Konkurrenz zu ihnen eine nationale Zielsetzung höchster Güte ist und nicht einfach eine Frage des Marktes, vielmehr ein politisches, strategisches Programm, in dem die Nation gewinnen muss und in dieses Programm und für dieses Programm muss umgerüstet werden auf Windenergie und andere Formen der erneuerbaren Energien. Und da ist man plötzlich ganz weit weg von Fragen des Umweltschutzes und mitten in der Sphäre der Staatenkonkurrenz, wo Nationen miteinander darum ringen, die billigste, günstigste und verlässlichste Energieversorgung zu bekommen und dafür diese neuen Energieformen auf den Weg bringen muss. Ich habe das mal so in Opposition zueinander gestellt, weil es eben so ist, dass in beiden Erklärungsansätzen, sage ich mal, ja ein ziemlich gegensätzlicher Zweck als letzter Grund für dieses Projekt gesagt wird. Und da muss man sich dann schon mal entscheiden. Geht es um Umwelt, Ressourcenschonung und wie die schönen Zwecke alle heißen, oder geht es um ganz handfeste materielle Interessen und sind die ersteren das Mittel für die zweiten? Oder anders gefragt, und das ist die Frage, die ich mir zur Leitlinie für meine Ausführungen gemacht habe, was hat eigentlich das eine, nämlich die stattfindende politische Umsteuerung auf Wind- und Sonnenenergie und andere Formen, was hat diese Zielsetzung, diese nationale Zielsetzung eigentlich mit der anderen nationalen Zielsetzung, Sicherung nationaler Energieversorgung als Mittel und Grundlage für deutsche Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt zu tun? Eine Antwort bekommt man übrigens heute im Vorgriff von der EU-Kommission. Die EU-Kommission sieht die Sache nämlich ganz eindeutig so und meine Behauptung ist, es gilt für die Bundesregierung genauso, dass nämlich jede Energiewende, wenn sie stattfindet, eben ein Mittel für Wettbewerbsfähigkeit zu sein hat und sich deswegen in ihren Resultaten auch daran zu messen hat, ob sie das sicherstellt. Und wenn das Resultat ist, dass die Preise steigen und die Unternehmen abwandern, dann ist das ein ernsthafter Einwand gegen die Maßnahmen, die da ergriffen werden. Und allein dieses Faktum, diese Kritik, die seitens der EU-Kommission laut wird, wirft ja schon ein bezeichnendes Schlaglicht auf dieses ganze Unterfangen. Ich will dieser Frage, was hat das eine, erneuerbare Energien, eigentlich mit dem anderen, Konkurrenz der Nationen um Märkte, Ressourcen, Aufteilung der Welt in Energiefragen, was haben die beiden Sachen eigentlich miteinander zu tun? Dieser Frage will ich heute Abend in 4 Abteilungen nachgehen. In der ersten will ich noch mal ein bisschen erläutern, worum es eigentlich in dieser neuen Konkurrenz um Energie geht und worin eigentlich die Attraktivität der erneuerbaren Energien für diese Konkurrenz besteht. Im zweiten Punkt will ich der Frage nachgehen, welches Programm speziell Deutschland in dieser Konkurrenz verfolgt. Drittens soll es dann um die politische und politökonomische Umsetzung dieses Programms mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz gehen. Da will ich deswegen hauptsächlich noch was dazu sagen, weil die wesentlichen Beschwerden, die über das Programm laut werden, beziehen sich alle auf dieses Gesetz und dessen Maßnahmen. Deswegen lohnt es sich schon einmal, sich einfach ein bisschen anzusehen, wie machen Sie das eigentlich? Und inwieweit sind die negativen Wirkungen, die auch der Wirtschafts- und der Umweltminister bilanzieren, ein Werk ihres eigenen Projekts. Und der letzte Punkt schließlich soll sowas wie ein kleines Fazit sein. Was ist eigentlich der Stand der Weltmarktkonkurrenz in Energiefragen? Auf welche Schranken stößt die deutsche Energiewende in den energiepolitischen Projekten anderer Staaten und welche Auseinandersetzungspunkte ergeben sich daraus zwischen Deutschland, China, EU, um die wesentlichen Akteure da zu benennen. Wie gesagt, Energiewende für sich gesehen ist kein speziell deutsches Unterfangen. Alle Nationen, alle maßgeblichen Industrienationen, alle maßgeblichen kapitalistischen Länder sind dabei, so etwas wie eine solche Energiewende zu vollziehen. Und die besteht ihrem eigentlichen Gehalt in Folgendem. Die besteht darin, die Verfügung über Energie zu einer Frage der Verfügung über die Technologie der Energiegewinnung zu machen und wegzukommen davon, dass Energie eine reine Frage des Zugriffs auf einen verfügbaren Bodenschatz ist. Sie wollen weg von einer Energieversorgung, die maßgeblich auf dem Zugriff auf auswärtig lagernde Rohstoffe basiert. Und sie wollen hin zu einer Energieversorgung, die darauf beruht, dass in eigener Regie entwickelte Technologien, für die nicht Rohstoffe nötig sind, sondern vor allen Dingen Kapitalgröße und Kredit und entsprechende wirtschaftliche, technologische Produkte, dass diese Quellen der Nation, diese Reichtumsmittel, Produktionsmittel, die eine Nation mobilisieren kann, darüber entscheidet, wie sie in Energiefragen dasteht und nicht die Frage, ob sie in dem einen oder anderen Land Zugriff auf etwas hat, was einfach im Boden liegt. Und damit ist in der Tat ein neuer Gegenstand der Staatenkonkurrenz in Sachen Energie in der Welt. Die geht eben genau darum, wer kann am schnellsten, am besten, am billigsten die Förder- und Produktionsmethoden entwickeln, die alle haben wollen, um ihre nationale Energieversorgung auf dem höchsten Stand der modernen Technik zu organisieren und rentabel zu machen. Und übrigens sieht man gerade an dem, was zurzeit in den USA passiert, an der Neuentwicklung von Öl- und Gasfördermethoden, wie auch dieser Standpunkt auf die herkömmlichen Energieproduktionsabteilungen Anwendung findet, wo die Entwicklung neuer Technologien und der Vorschuss entsprechender Kapitalmassen dafür sorgt, dass plötzlich aus einer Energiequelle ein völlig neuer Hebel in der Konkurrenz zwischen den Ländern wird. Das ist meine Behauptung, das will ich versuchen im Folgenden an dem deutschen Programm zu zeigen. Das ist der Grund, weswegen überhaupt Windenergie und Sonnenenergie, aber auch die ganze Abteilung Biogas, wieso die überhaupt in das Blickfeld von Staaten kommen, die sagen, wir brauchen eine autonome, selbstorganisierte Zugriffsmacht auf Energie und dafür benutzen wir unsere Fähigkeit, modernste Technologie zum Einsatz zu bringen. Das ist der wirkliche kapitalistische Nutzen, den sie an Wind und Sonne entdecken. Man hat sie selbst unter eigener Kontrolle, muss sie nicht auswärts kaufen. Es ist rein eine Frage dessen, wie gut die eigenen Konzerne sind in der Entwicklung der entsprechenden Produktionsmethoden. Und man hat sie frei zugänglich, ohne Beschränktheit durch den Zugriff irgendeiner anderen politischen Gewalt. Und damit hat man, und auch davon zeugt ja das deutsche Programm, eine neue Sparte Weltmarkt eröffnet. Die Produktion und der Verkauf der entsprechenden Technologien, Windräder, Stromproduktionsverfahren neuer Art, Stromtransportverfahren neuer Art, ist das, was die Politiker und Industriekapitäne Zukunftsmarkt nennen. Eine sprudelnde Geldquelle für alle einschlägigen Konzerne. Und das ist auch vor allem deshalb so, weil die Käufer nicht einfach Firmen und Konsumenten sind, sondern eben Staaten, die selbst auf diese neue Technologie Zugriff haben wollen und sollen. Und deswegen gehört ja zu dem Energiewendeprogramm auch notwendig dazu, dass die eigenen Produzenten, in Deutschland sind das dann so Firmen wie Siemens und ähnliche, von diesem Weltmarkt möglichst große Teile besetzen. Und für die Nation ist dieses Geschäft der nationalen Konzerne ein wichtiger Faktor des nationalen Wirtschaftswachstums. Für die soll also politisch ein weltweiter Markt geschaffen werden. Andere Staaten in dieser Frage von der Zulieferung der eigenen Produkte abhängig gemacht werden. Und das machen jetzt alle und stürzen sich auf die Entwicklung der entsprechenden Industriezweige. Und deswegen gehört zur Energiepolitik, zur Energiewende ganz selbstverständlich die internationale Abteilung dazu, nämlich die Abteilung Einflussnahme auf die Energiepolitik anderer Staaten, damit die ihre Märkte für die eigenen verkäuflichen Technologieprodukte öffnen. Das ist die Energiewende, ein riesiges kapitalistisches Weltmarktkonkurrenzprojekt. Und die erneuerbaren Energien sind das Instrument, der Weg, mit dem Deutschland in dieser Konkurrenz vorankommen will. Das ist so meine Behauptung, die ich im Folgenden noch weiter erläutern will, das Zweck-Mittel-Verhältnis zwischen Weltmarktführerschaft in der Abteilung Energie und der Art und Weise, wie die Energie auf dem eigenen Territorium produziert wird. Dafür sollen durchaus Windenergie und Sonnenenergie sein. Dafür tut ja die deutsche Regierung auch sehr viel, auch finanziell. Dafür, dass Deutschland sich in dieser Abteilung als eine der vordersten Weltwirtschaftsmächte durchsetzt. Und dieser Maßstab und Gesichtspunkt durchzieht und bestimmt alle Maßnahmen, die dafür ergriffen werden. Und das will ich im Folgenden versuchen, an diesen Maßnahmen selber zu zeigen. Es ist also nicht so, keineswegs, dass das mit den erneuerbaren Energien bloß so was wie eine Schönrednerei zu einem ganz anderen Projekt wäre. Die Schönrednerei betrifft mehr die Behauptung, letztlich ginge es doch um unser aller Wohlergehen, um die Schonung der Umwelt und um sauberere Luft und so weiter. Das betrifft die Abteilung Schönrednerei. Was die materielle Seite betrifft, ist es keineswegs so, dass bloß so getan wird, sondern die Umstellung wird ja tatsächlich praktisch vollzogen. Und was dann passiert, wenn eine ganze große Industrienation sich dazu entscheidet zu sagen, wir müssen jetzt auf neue Quellen der Versorgung unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft mit Energie setzen, weil damit kommt Deutschland im Weltmarkt in allen Abteilungen voran. Das kann man in den letzten 10 Jahren in Deutschland in der deutschen Energiepolitik studieren. Und zweitens, weil es eben allen darum geht, deswegen gibt es auch bei allen entsprechenden und einschlägigen Nationen ziemlich großen Handlungsbedarf in der Frage, wie man Einfluss auf die energiepolitischen Projekte anderer Staaten nimmt und wie man die dazu bewegt, das Gleiche zu machen wie man selbst, damit man eben bei ihnen Märkte für die eigenen Produkte entwickelt. Deswegen will ich an dieser Stelle, vielleicht kann man am Schluss da ja nochmal drauf zurückkommen, noch einen Punkt aufgreifen, der ja gerade in der deutschen energiepolitischen Diskussion eine sehr große Rolle spielt. Und das ist die Abteilung Klimaschutz als Zweck der Energiepolitik. Diese Behauptung, dass die Energiepolitik eigentlich um Klimaschutz ginge, und dass bedauerlicherweise dieser Zweck, um den es da eigentlich geht, bei der wirklichen Energiepolitik immer so schlecht wegkommt, stellt die Sache meines Erachtens nicht ganz richtig dar. Klimakonferenzen mögen nicht deswegen erfunden worden sein, weil sie von den Nationen als Mittel der wechselseitigen Beeinflussung der Energiepolitik der anderen benutzt werden sollen. Aber so wie dort praktisch vorgegangen wird, sind sie in den letzten Jahren zu nichts anderem geworden. Bereits 2009 hat der damalige Umweltminister zu der Frage, worum es Deutschland bei der Energiepolitik und auf der Klimakonferenz geht, Folgendes Bezeichnende von sich gegeben. Unsere Rolle, unsere Rolle ist klassisch, durch deutsche Technologie mit einer nationalen Eigenschaft, durch deutsche Technologie, Ingenieurfähigkeiten und Maschinen den wachsenden Energiehunger klimafreundlich zu stillen. Unser Kapital sind grüne Technologien. Damit hat er das Zweck-Mittel-Verhältnis sehr, sehr schön gekennzeichnet. Genau das. Wir verfolgen die klimapolitischen Ziele, die wir verfolgen, weil, wenn andere Nationen da mitmachen, wenn die sich ebenfalls den Zweck CO2-Ausstoß zu senken verfolgen, dann sind sie offen als Nachfrager für deutsche Technologie, deutsche Ingenieurfähigkeiten und Maschinen. Dann sind sie ein Markt für deutsche Produkte und dann fallen sie auch als welche aus, die bei den Kosten, die Energieumstellung erstmal erbringt, ausfallen als Konkurrenten, die mit der nach wie vor billigeren alten Energieform das Projekt beschädigen und unterminieren. Emissionssenkung, das ist eigentlich in den letzten Klimakonferenzen sehr deutlich geworden. Emissionssenkung ja, soweit und so lange, aber nur dadurch und dafür, dass sie ein Mittel für diese energiepolitische Konkurrenz ist. Und das ist dann auch der Maßstab dafür, inwieweit dieses Ziel überhaupt praktische Relevanz bekommt in dem, was die verschiedenen Nationen in dieser Abteilung machen. Und deswegen gibt es auch an dieser Abteilung noch eine Konkurrenz, die ist damit gar nicht vom Tisch. Die würde ich mal die energiediplomatische Konkurrenz nennen. Die Staaten konkurrieren nicht nur darum, wer produziert die billigsten, besten, rentabelsten produzierenden Energieproduktionstechnologien, sondern sie konkurrieren auch darum, wer definiert die globalen energiepolitischen Ziele und wessen Programm lässt sich für die anderen zum Maßstab ihrer jeweiligen nationalen Energiepolitik machen. Deutschland hat sich bekanntlich in dieser Konkurrenz zum Vorreiter gemacht für den Gedanken, CO2-Senkung hat die maßgebliche Direktive bei der Umstellung der Energiepolitik zu sein. Und das versucht Deutschland mit seinem Programm den anderen Nationen vorzubuchstabieren und zu beweisen, um sie dazu zu bringen, in der entsprechenden Frage mitzumachen, und muss in den letzten Jahren feststellen, in den letzten 2, 3 Jahren vor allen Dingen feststellen, dass das nur sehr bedingt gelingt. Ich komme auf diesen Punkt am Ende nochmal zurück. Ich lese mal ein Zitat, komme jetzt zu dem Punkt 2. Wie geht eigentlich auf diesem Hintergrund, auf dieser Grundlage, wie geht eigentlich da das speziell deutsche energiepolitische Projekt Energiewende? Was hat sich die deutsche Politik da eigentlich vorgenommen? Zitiere mal einen Abschnitt aus einem Positionspapier der Bundesregierung von vor 3 Jahren, 2011. Mit dem Energiekonzept hat sich die Bundesregierung im September 2010 zentralen energie- und klimapolitischen Herausforderungen gestellt. So steht einer weltweit wachsenden Energienachfrage eine abnehmende Verfügbarkeit von fossilen Energiequellen gegenüber. Das birgt langfristige Risiken für Versorgungssicherheit und Energiepreise. Auch kommt ein Großteil der fossilen Energieträger aus wenigen, teils politisch instabilen Weltregionen. Aktuell importiert Deutschland 88% seines Gas- und 98% seines Ölbedarfs und ist damit stark von Energieimporten abhängig. Zudem steht die Energiepolitik vor der Herausforderung, sich dem Klimawandel zu stellen. In diesem Zitat kommen die wesentlichen energiepolitischen Zielsetzungen, die die Regierung immer hat, zur Sprache. Und deswegen will ich denen im Folgen erstmal noch ein bisschen nachgehen, was das für Ziele sind, um dann zu sagen, inwieweit und inwiefern Öl und Gas vom Standpunkt der Regierung für die Erreichung dieser Ziele nicht mehr so gut taugen, wie sie noch vor Jahren bewertet wurden. 3 Zielsetzungen nennt das Zitat. Erstens Versorgungssicherheit, zweitens Preise sollen nicht zu hoch sein und drittens es geht um die Reduktion der deutschen Importabhängigkeit. Dafür, für die bessere Verwirklichung dieser allgemeinen energiepolitischen Ziele, die nicht mit diesen neuen Energien auf die Welt gekommen sind, sondern die jetzt neu mit ihnen umgesetzt werden sollen, dafür ist die Energiewende nötig, weil das Versorgungssicherheit sichern, das Preisniveau niedrig halten und die Importabhängigkeit reduzieren, mit denen besser geht. Das findet vielleicht jeder banal, aber ich will trotzdem mal mit der Erinnerung anfangen, dass Energieversorgung von vornherein in diesem Papier nicht einfach als eine Geschäftssphäre von Energiekonzernen auftaucht, sondern als eine staatliche Abteilung Wirtschaftspolitik. Ein Feld offenbar, wo der Staat es nicht einfach den Unternehmen wie sonst überlässt, was sie da produzieren wollen, zu welchen Preisen sie da produzieren wollen, wie gut oder schlecht sie mit diesen Produkten und diesen Preisen ein Geschäft machen, sondern wo er sich selbst für zuständig erklärt und sagt, das ist meine Sache, dafür zu sorgen, dass es dieses Zeug Energie in meiner Gesellschaft, in meiner Wirtschaft gibt, und zwar dauerhaft, zuverlässig und immer in dem Maße und in der Menge und zu dem Preis, wie die Wirtschaft und die Gesellschaft das brauchen. Das ist auf der einen Seite durchaus ein interessantes Eingeständnis des kapitalistischen Staates, nämlich ein Eingeständnis bezogen auf die Frage, wie es eigentlich seinen privaten Unternehmen um die Versorgungssicherheit der Gesellschaft geht. Da geht er ganz selbstverständlich davon aus, dass das nicht der Zweck von deren Geschäft ist, sondern dass deren Zweck darin besteht, einen Geldüberschuss zu produzieren. Und deswegen bekommen die Produkte Preise, die diejenigen bezahlen können, die das Geld haben, und andere sind dann in dem Maße davon ausgeschlossen. Ziel der Produktion ist Gewinn und nicht die Versorgung der Gesellschaft mit nützlichen und notwendigen Gütern. Dazu braucht man nur einen Blick in die Realität der Marktwirtschaft um diese Banalität festzustellen. Der Staat, wenn er so über Energiepolitik redet, hier ist mal Versorgungssicherheit angesagt und das muss ich machen, weil das machen meine Unternehmen nicht, die haben andere Sorgen, wenn sie Produkte produzieren. Von ihm überhaupt nicht als Eingeständnis gemeint. Denn der Grund dafür, warum er das in die Hand nimmt, ist ja nicht eine Kritik der Gewinnorientiertheit seiner Wirtschaftsordnung, sondern der Grund ist ja genau der, dass das Kapitalwachstum, das nationale Kapitalwachstum gelingen soll und dass der Bedarf der Unternehmen, die dieses Kapitalwachstum organisiert, verlässlich gesichert werden soll. Und dafür kann man sich auf die entsprechende Geschäftskalkulation der entsprechenden Unternehmen nicht verlassen. Und es ist ja auch gar nicht so, dass der Staat die Energieversorgung selbst in die Hand nehmen würde und einfach die Produktion des nötigen Zeugs organisieren würde. Das heißt ja bekanntlich Planwirtschaft und die gilt als ineffizient. Effizient hingegen, wie effizient werde ich im Folgenden zeigen, hält man hierzulande die Sorte staatlich betreuter, marktwirtschaftlich organisierter Energieversorgung, dieser Kombination aus privater Gewinnkalkulation und staatlicher Steuerung, wie hierzulande Energiepolitik gemacht wird. Klar ist Energie auch eine Ware, die den Energiekonzernen Gewinn bringen soll. Und klar ist sie ein Bestandteil des Kostpreises der Unternehmen, die Energie verbrauchen. Und das nicht einfach als Stoff verbrauchen, sondern als Stoff mit einem Preis, der deswegen nicht teuer sein darf, weil er ja den Überschuss nicht, seinerseits nicht beschränken soll, den die damit erwirtschaften wollen. Und in dieser doppelten Bestimmung als Gewinnmittel für die eine Abteilung der Wirtschaft und als Kostpreis für die andere Abteilung der Wirtschaft und nicht zu vergessen als auch noch als bezahlbarer Preis für die normale Menschheit, in dieser Eigenschaft sieht sich der Staat aufgefordert, an der Stelle mal dafür zu sorgen, dass tatsächlich dieser Dreischritt aufgeht, dass der Preis nützlich für alle Beteiligten ist, was sonst in der Marktwirtschaft eigentlich eher weder üblich ist noch angepeilt wird. Versorgungssicherheit heißt also, Energie ist rein stofflich betrachtet die elementare Voraussetzung und elementares Mittel allen Wirtschaftens und allen sozialen Lebens, muss verfügbar sein, unabhängig von der Frage, ob sich das immer kapitalistisch rechnet. Und zwar deswegen, weil es sich insgesamt, nämlich für alle, die daran partizipieren, lohnen soll. Und deswegen braucht es einen vom Staat organisierten, unbedingten, dauerhaften Zugriff zu jeder Zeit, in jeder vom Kapital gerade benötigten Menge von diesem Zeug. Und das ist von vornherein ein sehr ausgreifender und grenzüberschreitender Gesichtspunkt. Kein kapitalistischer Staat steht auf dem Standpunkt, da muss man sich auf das beschränken, was man eben auf seinem eigenen Territorium hat. Jeder kennt die Rede davon, dass es unser Öl ist, das irgendwo in Saudi-Arabien liegt und dummerweise eben dort unter der Hoheit von dem Herrn liegt und nicht unter der eigenen. Dass wir ständig und verlässlich Energie brauchen, ist einerseits eben richtig gebrauchswertmäßig, stofflich gemeint und meint eben immer sofort aber auch, auf welche Schranken in dem Willen und in der Fähigkeit und in dem Standpunkt anderer Nationen trifft der Staat, wenn er seinen Kapitalismus mit Energie versorgen will und muss und dabei auf Ressourcen zurückzugreifen hat, die auswärts unter der Hoheit anderer Nationen liegen, also auf den Willen der Nation, die ihn zu dem Preis zu verkaufen, zu dem er sie haben will oder auch nicht. Deswegen kommt in dieser Sphäre überhaupt dieses seltsame Thema Importabhängigkeit auf. Das ist nicht einfach das Argument, dass da so viel Geld ins Ausland fließt, was im Innern verdient worden ist und dafür hergezahlt werden muss, sondern das denkt sich die Abhängigkeit nicht nur als eine geschäftliche, sondern eben als eine politische oder wie in dem Zitat ja gesagt wird, aus instabilen Regionen kommender Stoff, wo die Nation sich nicht darauf verlassen will, dass die Lieferanten immer so funktionieren, wie sie es gerne hätten. Schon immer stehen die maßgeblichen kapitalistischen Nationen deswegen auf dem Standpunkt, dass sie Kontrolle brauchen über die nationale Energieversorgung, also auch Kontrolle über die Entscheidungen anderer Staaten in Energiefragen. Und eine Form der Kontrolle besteht schon immer in der Überlegung Diversifikation. Wir legen uns eigene Energiequellen zu. Das war schon bei der Entscheidung für das Atomprogramm damals in der Bundesrepublik das maßgebliche Argument. Weg vom Öl hieß damals, eine Energieproduktion organisieren, in der man die Abhängigkeit vom Ausland nach Möglichkeit so weit reduziert, dass man selber die Lieferanten von sich abhängig machen kann, statt umgekehrt von denen abhängig zu sein. Und das Ganze soll dann, das ist der dritte Punkt mit dem Preis, auch alles noch zu einem Preis passieren, der sowohl den Energiekonzernen ihr Kapital rentabel macht, als auch denen, die Energie verbrauchen, einen Kostpreis liefert, der ihnen erlaubt, ihre Produkte gewinnbringend nicht nur daheim, sondern auf der ganzen Welt zu verschabeln. Von diesem Standpunkt aus beurteilt die Bundesregierung seit ein paar Jahren die bisher bestehende Energieversorgung der Nation als bedenklich mangelhaft. Das Zitat geht folgendermaßen weiter. Die Abhängigkeit von Energieimporten wird zusätzlich durch die weltweit steigenden Energiepreise verstärkt. Ursachen dafür sind eine steigende weltweite Energienachfrage, insbesondere in Schwellenländern wie China und Indien, und ein gleichzeitig schrumpfendes Angebot an Energieträgern. Diese globalen Entwicklungen sprechen für die Erschließung neuer Energiequellen und damit für den Umbau der Energieversorgung hin zu erneuerbaren Energien. Es sind neue Konkurrenten auf dem Weltmarkt erwachsen. China und Indien werden hier maßgeblich genannt. Man könnte noch Brasilien dazu nehmen. Staaten, die genauso kapitalistisches Wachstum bei sich organisieren, für dieses kapitalistische Wachstum wachsende Mengen an Energie verbrauchen und genau den gleichen Zugriff sich sichern wollen, wie das die alten imperialistischen Nationen immer schon tun. Und angesichts dieser neuen Konkurrenz hat man noch ein zweites Argument dafür gefunden zu sagen, und deswegen muss man schauen, dass man wegkommt von dieser Konkurrenz um fossile Brennstoffe und zuschaut, dass man selber sich zum Herrn der Energieproduktion auf dem dort macht, wo man das selber das Sagen hat, nämlich im eigenen Hoheitsbereich, auf dem eigenen Territorium. Es ist also nicht so, vielleicht kommt da die Vermutung gar nicht auf, aber ich betone das noch manchmal, noch mal, es ist nicht so, dass hier Not oder Mangel, Fehlen von etwas der Ausgangspunkt wäre. Das Kapital hat sowieso keinen Bedarf an einer Energiewende angemeldet. Das ist ein rein staatlicher Beschluss, dass der sein muss, vorausschauend für zukünftige Entwicklungen. Und der Verbraucher hat das, soweit ich weiß, auch nicht bestellt. Not oder Mangel in dem Sinne, dass irgendetwas nicht funktionieren würde oder nicht klappen würde, ist nicht der Ausgangspunkt, sondern eben dieses ausgreifende Ziel für die Zukunft bei einer Weltwirtschaft, wo sich die Konkurrenzverhältnisse verschieben, wo man es mit neuen Konkurrenten zu tun hat, sich eine Position des sicheren Zugriffs auf Energiequellen auf jeden Fall gegen die Konkurrenz zu sichern und möglichst noch die als Markt für die eigenen Produkte dafür zu verwenden. Und von diesem, wie gesagt, zukunftsweisenden Projekt her endet dann dieser Absatz dieses Papiers folgendermaßen. Das Ziel steht fest, wir wollen unsere Energieversorgung bis zur Mitte des Jahrhunderts auf eine neue Grundlage stellen. In 40 Jahren soll die Stromerzeugung auf mindestens 80% aus erneuerbaren Energien umgestellt werden, mit den nötigen Netzen, Kraftwerken und Speichertechnologien. Es geht also um den Aufbau eines komplett neuen Energiesystems. Das war schon 2010 der Standpunkt der Regierung, also wohlgemerkt vor Fukushima. Der GAU dort hat diesen Standpunkt der Regierung noch unterstrichen und verstärkt. Der Ausstieg aus der Atomenergie kam sozusagen noch hinzu zur Unterstreichung des Projekts, mit dem man ohnehin schon unterwegs war. Und im Prinzip geht die Bundesregierung auch davon aus, dass Deutschland ja eine führende Industrienation ist und dass sie deswegen im Prinzip alle nötigen Mittel für diese Umstellung, für diese politisch gewollte Umstellung in der Hand hat. Alle nötigen Mittel heißt erstens kapitalkräftige Energiekonzerne und heißt zweitens Konzerne, die in der Lage sind, die entsprechenden Technologien erfolgreich zum Mittel ihres Geschäfts zu machen. Es muss nur weltweit groß genug sein. Und so kommt dann das Papier konsequenterweise auf die anderen Staaten als Märkte zu sprechen. Immer mehr Staaten erkennen, das ist jetzt ein Zitat von Altmaier, immer mehr Staaten erkennen, dass durch den Ausbau der erneuerbaren Energien teurer Energieimport durch heimische Wertschöpfung ersetzt werden kann. Und gerade die deutsche Wirtschaft profitiert als Exportnation vom globalen Ausbau. Marktfähigkeit ohne Subventionen ist das wichtige ökonomische Ziel. Das ist eigentlich eine ganz interessante Logik. Das erste Argument ist, ja, die anderen Staaten haben das auch mitgekriegt. Ausbau soll teuren Energieimport durch heimische Wertschöpfung ersetzen. Das zweite Argument geht aber eigentlich in die entgegengesetzte Richtung. Deswegen sollen die sich von uns abhängig machen, weil wir liefern ihnen dann die Mittel dafür, dass sie diesen Ersatz vornehmen können. Und das dritte Argument bezieht das Ganze zurück auf das nationale Projekt und sagt, Marktfähigkeit ohne Subventionen ist das wichtigste ökonomische Ziel. Wenn der Markt groß genug ist, wenn die Stückzahlen so groß werden, dass die rentabel produziert werden können, dann entfällt auch in Deutschland die Notwendigkeit der Subventionierung dieser Industrien, wenn sie die entsprechenden Technologien zur Marktreife gebracht haben. Man kann also, das ist auch durchaus die Idee der Regierung gewesen, das ganze die ganze Subventionierung und Finanzierung dieses Umbaus, wie sie seitens der Politik vorgenommen wird, als sowas wie einen Testlauf nehmen, eine Anschubfinanzierung für die Entwicklung neuer nationaler Produktionssphären. Und wenn die dann mal so weit sind und wenn die in die entsprechende Rentabilität erreicht haben, so jedenfalls die Idee der Regierung dabei, dann entfallen auch die Notwendigkeiten der staatlichen Unterstützung. Das ist dann die höchste Fassung, wenn man so will, der energiepolitischen Konkurrenzfähigkeit. Kapitalgrößen in der Art, dass die ganze Welt mit den Produkten deutscher Ingenieurswissenschaft beliefert werden kann. Das hat ich habe auf der Website des Bundesministeriums für Energie und Umwelt eine schöne Definition, zusammenfassende Definition für Versorgungssicherheit gefunden. Die will ich euch nicht vorenthalten. Zitiere: Versorgungssicherheit ist die Gewährleistung offener Märkte für den Export moderner Energietechnologien in die für Deutschland wichtigen Absatzregionen. Als ich den Satz gelesen habe, habe ich gedacht, wie bitte? Aber so denken die offenbar tatsächlich. Versorgungssicherheit ist, wenn die Märkte für unsere Produkte offen sind, in unseren Absatzregionen, weil dann verfügen wir ja über die entsprechenden kapitalistischen Großunternehmen, die auch in Deutschland in der Lage sind, entsprechend billig und rentabel und gewinnbringend Energie zu produzieren. Und dann haben wir die Energiewende geschafft, weil dann sind wir tatsächlich von der Zulieferung anderer Nationen wirklich und wahrhaft unabhängig. Das ist, wenn man so will, das moderne Autarkie-Ideal. Eben Autarkie nicht in dem Sinne, wir beschränken uns auf uns und machen bei uns das, was wir können und lassen die anderen in Ruhe, sondern ein Projekt, das den ganzen Weltmarkt dafür mit einplant, dass die Energiewende im eigenen Land gelingt. Und das ist, das kann man ja auch gleich dazu sagen, auch das etwas Spekulative an dem Projekt, weil das muss dann natürlich gegen die Konkurrenz der anderen Nationen, die dasselbe machen, durchgesetzt sein. Und das heißt im Regierungsjargon, mein letzter Gedanke heißt im Regierungsjargon folgendermaßen, ich zitiere, auch von dieser Website des Ministeriums: Vor dem Hintergrund der hohen Abhängigkeit Deutschlands von Energierohstoffimporten und steigender Energiepreise aufgrund einer wachsenden globalen Energienachfrage und geopolitischer Risiken sind die internationalen Energiebeziehungen ein wichtiger Bestandteil der deutschen Energiepolitik. Eine kohärent ausgestaltete deutsche Energieaußenpolitik im bilateralen und multilateralen Rahmen ist für die Gewährleistung einer umweltschonenden, zuverlässigen und bezahlbaren Energieversorgung unverzichtbar. Auf gut Deutsch, wenn wir das hinkriegen, alle anderen Nationen auf unsere Form der Umstellung umzupolen und einzuschwören, wenn wir die dazu kriegen, den gleichen Weg zu gehen wie wir, dann steht uns doch die ganze Welt als Markt und Zuliefer und Abnahmequelle zur Verfügung. Und deswegen ist das ein wesentlicher Bestandteil unserer Energiepolitik, uns darum zu kümmern, was in anderen Ländern sich in dieser Frage tut. Soweit das Projekt. Ich komme jetzt zu meinem dritten Punkt, zur Umsetzung. Die Umsetzung findet bekanntlich statt auf Grundlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, und deswegen lese ich mal zum Einstieg den, wie es bei Gesetzen sich gehört, gibt es immer einen Paragraph 1, da steht immer drin Zweck des Gesetzes. Und der heißt bei diesem Gesetz folgendermaßen: Zweck des Gesetzes ist, im Interesse des Klima- und Umweltschutzes nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung fördern, volkswirtschaftliche Kosten der Energieversorgung auch durch Einbeziehung langfristiger externer Kosten zu verringern, fossile Energiereserven schonen, Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Energien zu fördern. Weil das ja in einschlägigen Kreisen eine sehr beliebte Vorstellung ist, will ich an der Stelle nochmal ein paar Worte zu diesem seltsamen Ziel Nachhaltigkeit sagen. Wie ich ja schon am Einstieg gesagt habe, das klingt immer so, als wollte man sagen, naja, die einen sind irgendwann alle und deswegen ist es schlecht, auf die zu setzen. So soll man sich das jedenfalls denken. Empirisch übrigens wird das praktisch zurzeit vor allen Dingen gerade von den USA widerlegt, aber nichtsdestotrotz. Wohingegen die eigentlich wirklich langfristig verfügbaren Energiequellen Sonne und Wind sind. Es ist aber der Witz an Sonne und Wind gar nicht die selber, sondern die Art und Weise, wie sie technologisch für Energieproduktion eingespannt werden. Und nur wenn man sich das dazu denkt, bekommt diese Rede von der Nachhaltigkeit überhaupt einen politökonomischen Sinn, nämlich den ich gerade versucht habe zu erläutern. Nachhaltig heißt dann eben, das ist eine Energieproduktionsmethode, die den nationalen Zugriff dauerhaft sichert. Und das ergibt sich nicht einfach aus dem Vorhandensein der Naturgewalten, sondern aus der Art und Weise, wie sie eingespannt werden. Und deswegen geht es im Energiegesetz auch nicht so weiter, dass jetzt über Technologien geredet wird, sondern es wird geredet über die Organisation eines Marktes, mit der man eben genau das hinkriegt, was ich im Teil 2 versucht habe, als Zweck der ganzen Geschichte zu erläutern. Ich habe versucht, in der Erläuterung dessen, was eigentlich dieses Gesetz will, mich ein bisschen an dem gedanklichen Leitfaden zu orientieren, sich immer zu überlegen, was will der Staat da eigentlich von den Energiekonzernen und wie benutzt er die dafür, wie setzt er die dafür ein, dass sie sein Projekt verwirklichen sollen. In dem Papier, was ich anfangs zitiert habe, heißt das so: Der Umbau kann nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen. Die Unternehmen müssen milliardenschwere Investitionen tätigen. Das klingt wie eine Anforderung, die im Sinne eines Müssen, hat ja was mit Befehl und Order zu tun, so ist es aber nicht gemeint. Das Müssen ist keine Vorschrift in dem Sinne, dass die Regierung jetzt tatsächlich den Energieunternehmen Anweisungen erteilen würde. Das wäre ganz unmarktwirtschaftlich gedacht. Und denen sozusagen ein Investitionsprogramm hinschreibt und sagt, das führt ihr jetzt gefälligst bitte schön aus. Das wäre meinem Verständnis nach die wahre Bedeutung von Müssen. So ist das Müssen hier aber gar nicht gemeint, sondern das Müssen ist eine Aufforderung an die Unternehmen, eine Aufforderung, die sie auch ergriffen haben und, wie ich neulich ein Interview mit Altmaier entnommen habe, offenbar viel zu gut für seine Vorstellung. Das Müssen ist keine Vorschrift an deren freie Berechnung, sondern eine Aufforderung an die Unternehmen: Stellt doch bitte eure Gewinnrechnung in den Dienst unseres Programms. Und dass der Staat das für nötig befindet, das so zu formulieren: Wir setzen ein Programm in die Welt, die ausführenden Organe des Programms sind aber die Energiekonzerne, die Stromproduzenten und die Netzbetreiber und nicht zuletzt die Verbraucher und die Unternehmen. Die müssen das jeweils umsetzen, die einen, indem sie es machen, und die anderen, indem sie die Ergebnisse als Lebens- oder Geschäftsbedingungen für sich bewältigen. denken die Staatsmacher an der Stelle ganz instrumentell. Wir machen ein Programm und beauftragen die Agenten, die Agenturen, die Akteure der Marktwirtschaft, das mit ihren jeweiligen Kalkulationen und geschäftlichen und sonstigen Berechnungen in die Tat umzusetzen. Der Staat geht also davon aus, dass das Kapital dieses Programm nicht bestellt hat. Weder die Energiekonzerne haben es bestellt, noch die Unternehmen, die Strom verbrauchen, haben es bestellt. Das ist ja auch ein Zukunftsmarkt, den es noch gar inzwischen zwar schon, aber zu dem Zeitpunkt, wo es losging, wo es den noch gar nicht gab. Die Geschäftsfelder sollten ja erst entstehen und sind ja dann auch entstanden. Und die sollten eben nicht einfach darüber entstehen, dass das Kapital rechnet, sich selber neue Produkte ausdenkt und die verkauft, wie es sonst so üblich ist, sondern sollten im Prinzip ein bisschen wie bei der Rüstungsproduktion dadurch entstehen, dass der Staat den Unternehmen Gründe dafür gibt, neu zu rechnen, anders zu rechnen als bisher. Also geht der Gesetzgeber an der Stelle auch gar nicht davon aus, dass die Agenten, die das Projekt umsetzen sollen, die Unternehmen, die Produzenten und die Abnehmer von Strom, dass die mit ihren Rechnungen automatisch gut fahren, wenn er sagt, wir machen jetzt mal neue Energiepolitik. Er geht davon aus, dass er dafür was tun muss, dass ihre Rechnungen gut fahren. Das macht er dann auch. Und das ist der Inhalt, den dieses Gesetz hat. Er setzt neue Daten der energiepolitischen Konkurrenz, neue Daten für die Konkurrenz zwischen Produzenten und Abnehmern von Strom. Und diese neuen Daten, die er setzt, müssen und sollen dann die marktwirtschaftlichen Akteure praktisch in Geschäftskalkulationen für sich übersetzen und wahrmachen. Und übrigens, weil das Verhältnis ist zwischen Staat und Kapital an der Seite, deswegen ist die Regierung auch immer sehr empfänglich für Beschwerden aus dieser Abteilung, sowohl für Beschwerden der Energiekonzerne, die sich über das Risiko beschweren, dass sie eingehen, wenn sie da in dieser Sphäre investieren und dieses Risiko vom Staat übernommen sehen wollen, als auch von den Abnehmern von Strom, die sich über die Preissteigerung beschweren und sagen, mit den Preisen können wir in Deutschland nicht rentabel produzieren. Und deswegen gibt es zum erneuerbaren Energiegesetz auch den sogenannten Energiegipfel. Das ist so eine Art Dauerdialog zwischen den staatlichen Vertretern und den Vertretern der Industrie, die sich dann regelmäßig zusammensetzen und sich darüber austauschen, was alles nicht so gut funktioniert in dem, was sie sich da gemeinsam vorgenommen haben. Das Gesetz für den Vorrang erneuerbaren Energien regelt die bevorzugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen ins Stromnetz und garantiert deren Erzeugern feste Einspeisevergütungen. Zwei Vorschriften erlässt der Staat. Erstens, diejenigen, die die Energie übernehmen von den Produzenten, also die Netzbetreiber, müssen vorrangig Energie aus erneuerbaren Quellen abnehmen. Das ist die sogenannte Abnahmeverpflichtung. Und sie werden ebenso dazu verpflichtet, für diese abgenommenen Strommengen einen bestimmten Preis zu bezahlen. Nicht besonders marktwirtschaftlich gedacht. Einerseits ist das Ganze eine Ware, aber andererseits kann da nicht einfach jeder kaufen, was er will, sondern hat sich beim Kaufen dieser Ware nach den staatlichen Vorschriften zu richten. Und auch nach der Preisseite hin nicht besonders marktwirtschaftlich gedacht, wenn der Staat sagt, der Preis ist so und so und Punkt aus und darunter geht nichts. Der Gesetzgeber geht offenbar von folgendem Sachverhalt aus. Der geht davon aus, dass der erneuerbare Strom teurer ist als der konventionell produzierte. Und das ist er auch. Aber das ist er nicht einfach deswegen, weil der Aufwand an Material und Arbeit für diese Anlagen ziemlich erheblich ist, sondern weil dieser Aufwand vom Standpunkt der Stromkonzerne Kapitalinvestitionen sind. Und Kapitalinvestitionen heißt, die Produzenten verlangen für ihr Produkt einen Preis, der dafür sorgt, dass ihre Investition in einer halbwegs üblichen Zeit zurückfließt. Sie wollen ihr Kapitaleigentum durch den Verkauf des Produkts wiederhaben, mit Überschuss wiederhaben. Und dieser Rückfluss ihres Vorschusses, den lassen sie sich vom Staat gewährleisten. Rückfluss der Anlage in einer halbwegs angemessenen Zeit, nämlich ungefähr so wie in anderen Industriezweigen auch. Und zweitens ausreichender Profit. Diese beiden Preisbestandteile, davon gehen die Unternehmen ganz selbstverständlich aus, muss der Strompreis liefern, wenn es sich für sie lohnen soll, dort zu investieren und nicht woanders. Und diese Kriterien lohnender Anlage, die sind im Erneuerbaren Energiegesetz unterstellt und anerkannt. Der Staat will sich also von den Berechnungen der Stromkonzerne in dieser Frage nicht abhängig machen, was seinen Umbau angeht. Also garantiert er ihnen zunächst mal tatsächlich, dass ihre Ware immer schon Geld ist, wenn sie sie in die Welt setzen. Das ist auch eine für den Kapitalismus eigentlich eher ungewöhnliche Garantie, dass das Produkt, wenn es gerade produziert worden ist, eigentlich schon verkauft ist. Aber das ist bei dieser Ware staatlich exakt so geregelt. Das heißt aber auch, darauf komme ich noch zurück, wie viel Strom diese Unternehmen auch immer meinen, in bestimmter Zeit produzieren zu müssen, damit ihre Investition sich lohnt, so viel werden sie eben dann auch an die Netzbetreiber los. Das heißt, der Staat schafft mit der Abnahmeverpflichtung so etwas wie einen garantierten Markt und damit setzt er ein neues Datum für die Konkurrenz zwischen Produzenten und Abnehmern. Für die eine Seite dieser Konkurrenz soll das Geschäft auf jeden Fall ein verlässliches Mittel der Verwertung ihrer Kapitalanlage sein. Das Ganze heißt dann auf VWL-Deutsch Investitionssicherheit, weil diese Anlagen so riesig ist, die Kapitalgrößen so monumental und das eine lange Anlageperiode einschließt. Viel Kredit außerdem dann dafür nötig ist, einen solchen Vorschuss zu tätigen, will diese Kapitalgröße erst organisiert sein und der Staat schafft die preislichen, verdienstmäßigen Bedingungen dafür, dass sich die Organisation dieser Kapitalgröße tatsächlich rechnet. Der Erfolg bleibt nicht aus, die Windparks kann man ja dann sehen, die auf diese Weise entstanden sind. Banken und Anleger wollen Sicherheit für ihre Spekulation auf den Umbau. Und der Staat will nicht nur dem Kapital die nötigen Mittel in die Hand spielen, sondern will auch, dass die Unternehmen diese Zeit, die sie jetzt, wo sie quasi ihren Gewinn gesichert bekommen, nutzen, um die entsprechenden technologischen Fortschritte zu entwickeln, die für die Weiterführung des Projekts nötig sind. Was der Staat natürlich nicht garantiert, ist, dass die so produzierten und abgenommenen Strommengen tatsächlich auch gebraucht und das heißt von den Endabnehmern auch gekauft werden. Da bleibt alles ganz marktwirtschaftlich. Der Letztverkauf der produzierten Strommengen fällt in die Zuständigkeit der Großabnehmer, also der Netzbetreiber. Und wie das beim Strom halt so ist, wenn er mal produziert ist und im Netz ist, muss er irgendwo hin. Man kann natürlich auch Windräder abstellen, so ist es ja nicht, aber warum sollten die Betreiber das tun, wenn sie den Strom immer garantiert verkauft bekommen, den sie produzieren? Denen geht es ja schließlich nicht um Versorgung, sondern um Gewinn. Das war ja der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte. Und genau das war ja auch gewollt, und das ist die Methode, mit der der Staat das tatsächlich bewirkt, dass die Versorgung des Standorts übernehmen an die Stelle alter konventioneller Kraftwerke. Das hat zur Konsequenz, dass dann an der anderen Stelle Stromproduktion abgestellt werden muss und ja auch wird. Das heißt nicht, dass diese Kraftwerke deswegen überflüssig sind, sondern die kriegen in dem neuen Stromverbund eine neue Funktion, nämlich Reservekapazität zu sein für Zeiten, wo die Windparks nicht so funktionieren, wie sie gebraucht werden. Das wäre eigentlich bloß ein technisches Problem, ist aber in der Marktwirtschaft, im Kapitalismus nicht bloß ein technisches Problem, weil ja für diejenigen Konzerne, die jetzt ihren Strom nicht verkaufen, das Gleiche gilt wie für die Windparkbetreiber. Ihre Anlagen rentieren sich nicht, amortisieren sich nicht, sie machen Verluste. Ihre Produktion wird im gleichen Maße unrentabel, wie die der Windparkbetreiber rentabel wird. Und auch das ist ja irgendwie staatlich gewollt. Der Ökostrom soll ja den konventionellen ersetzen auf lange Sicht. Aber dass er dabei und dafür auch die Bilanzen genau der Konzerne schädigt, die für die Umstellung eingespannt werden sollen, das war wiederum nicht gewollt, weil deren Unternehmen werden ja durchaus noch benötigt. Und zweitens tragen ja so Firmen wie RWE und E.ON mit ihrem laufenden Geschäft zum Wachstum der Wirtschaft nach wie vor bei und sollen ja auch gerade als kapitalkräftige Unternehmen für die Umstellung fungieren. Man sieht also die ganzen Probleme und Schwierigkeiten, die es da in diesem Projekt gibt, die handelt sich der Staat sowieso eigentlich bloß deswegen und darum ein, weil er eben genau das will, nämlich, dass nicht einfach eine neue Sorte Strom produziert werden soll, sondern dass dieser Strom produziert werden soll von Unternehmen, die sich als Kapital rentieren, als Kapitalgröße entsprechende Vorschüsse übernehmen und darüber die Marktfähigkeit herstellen, die sie für die Versorgung der ganzen Welt mit ihrer Sorte Anlagen brauchen. Deswegen garantiert der Staat den Firmen nicht nur die Abnahme, sondern auch den Preis. Und das ist natürlich konsequent. Bloß abnehmen ohne entsprechendes Geld wäre ja auch Unsinn. Und auch da setzt der Staat nicht einfach die geschäftlichen Kalkulationen der Energiewirtschaft außer Kraft. Den Abnehmern des Stroms ist der Preis diktiert, zu dem sie den Strom einkaufen müssen. Aber der Preis, zu dem sie ihn vermarkten, ist ihre Sache und als solche das Ergebnis von Angebot und Nachfrage, sowohl im Direktverkauf als auch an der Strombörse. Und dass sich das nicht immer rentiert, auch dafür hat das Erneuerbare Energiegesetz Vorsorge getroffen. Es geht nämlich davon aus, dass da unrentables Geschäft stattfindet und deswegen, und weil das auch nicht sein soll, hat er eine Umlage, das ist die dritte Maßnahme, erfunden, die dafür sorgt, dass denjenigen Netzbetreibern, die rote Zahlen schreiben, der Schaden ersetzt wird, und zwar maßgeblich, nicht ausschließlich, aber maßgeblich durch Preiserhöhungen auf Seiten des Verbrauchers. Und das ist auch nicht ein Missgriff des Erneuerbaren Energiegesetzes, sondern in gewisser Weise sehr konsequent. Weil das im Wesentlichen die Stromkunden die teureren Preise bezahlen müssen, die anderen Abteilungen Energieproduktion reichen die halt immer weiter, bis sie endlich beim Stromkunden angekommen sind. Dass das überhaupt geht, dafür macht sich der Staat die Tatsache zunutze, die ich am Anfang erwähnt habe, dass nämlich jeder eben auf dieses Produkt angewiesen ist. Dass es eben nicht irgendeine Ware ist, auf dessen Verbrauch man auch ganz gut verzichten kann, sondern eine unerlässliche Grundlage für das Funktionieren aller Abteilungen der Wirtschaft und Gesellschaft. Und insofern ist die Definition des Endverbrauchers als Letztinstanz für Preiserhöhungen nur die Ausnutzung der Abhängigkeit, in der man halt als normaler Mensch von dieser Sorte Stromversorgung steht. Dafür noch ein schönes Beispiel, wie die beiden Sachen miteinander zusammenhängen. Bekanntlich werden in der Nordsee Windparks gebaut in Massen und bekanntlich beruht das Funktionieren dieser Windparks als Stromproduzent und als Kapital darauf, dass sie eine Netzanbindung ans Festland bekommen. Und um diese Netzanbindung in Form milliardenschwerer Seekabel hat es Probleme gegeben am Ende des letzten Jahres, weil sich kein Finanzier, kein Unternehmen, keine Bank finden wollte, die diese Kabel vorfinanziert und sie zum Geschäftsartikel für sich macht. Dann große Erleichterung Anfang des Jahres, als sich herausstellte, dass der japanische Finanzinvestor Mitsubishi Corporation sich an 4 Seekabeln in der Nordsee neuerdings beteiligen wollte. 776 Millionen Euro. Ich zitiere aus dem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung: Ein erst seit 2 Wochen geltendes Gesetz ist an dem Investment offensichtlich nicht unbeteiligt. Erst zum Jahreswechsel waren neue Regeln für die Haftung bei verspäteten Netzanschlüssen in Kraft getreten. Wird TenneT nun nicht rechtzeitig mit einem Kabel fertig, muss das Unternehmen nur sehr begrenzt dafür haften. Den Schadenersatz, wenn etwa ein Windpark auf dem Meer mangels Leitung kein Geld verdienen kann, tragen die Stromkunden. Die Wirkung dieser, und das will ich noch als Klammer hinzufügen, die Wirkung der Tatsache, dass das Geschäft fürs Kapital rentabel gemacht sein will, wenn sich Kapitalgrößen zusammenfinden sollen, die die entsprechenden Anlagen hinstellen und an denen auch noch verdienen und damit tatsächlich ein technologisch fortschrittlicher, sage ich mal, Umbau zustande kommt. Die Tatsache, dass das erstmal kostet und dass diese Kosten nicht einfach verschwinden darüber, dass man dem Kapital dieses Geschäft garantiert, sondern dass diese Kosten durchaus gewollt im EEG beim Stromkunden ankommen, dem haben die Politiker durchaus schon Rechnung getragen, sodass man nicht denken muss, dass die das nicht zur Kenntnis nehmen würden. Die Regierungschefin, ich zitiere aus einem Papier der Konferenz der einschlägigen Länderministerien, die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder weisen darauf hin, dass mit steigenden Strompreisen die Notwendigkeit zunimmt, die Belastung von Verbraucherinnen und Verbrauchern mit niedrigem Einkommen stärker zu berücksichtigen. Hierbei kommt es auch darauf an, Unterstützung zum Stromsparen durch eine unabhängige Energieberatung und durch den Austausch besonders ineffizienter Haushaltsgeräte zu leisten. Ja, das ist ein netter Übergang. Erstens teilen Sie gleich mit, dass Sie dann entscheiden, ab wann es sich bei Verbraucherinnen und Verbrauchern um welche mit niedrigerem Einkommen handelt. Und zweitens weiß man auch schon einen Weg, diesen Sachverhalt praktisch nutzbringend umzusetzen, indem man die Leute, die ohnehin kein Geld haben, auch noch damit befasst, dass sich doch neue Geräte kaufen sollen. fasse das mal zusammen. Wenn die Energiewende staatlich geplant, marktwirtschaftlich organisiert gelingen soll, das ist der Beschluss der Politiker, ist notwendig, dass der Staat dafür sorgt, dass daraus ein Geschäft wird. Wenn daraus für die eine Abteilung ein Geschäft gemacht wird, entstehen Friktionen für die anderen Abteilungen des Geschäfts. Da weiß der Staat gut zu sortieren zwischen den energieintensiven Unternehmen, die von Preissteigerungen weniger behelligt werden, und solchen, die keine Kostpreise in dem Sinne haben und auch nicht keine Alternative haben und an denen der Strompreis dann entsprechend hängen bleibt. Das ist eben der hohe Anspruch, der hier gestellt wird. Das Ganze soll nicht einfach ein Staatsprogramm sein, sondern soll gleichzeitig ein Beitrag zum nationalen Wachstum sein. Einmal in Gestalt der so wirtschaftenden Energiekonzerne selber und dann eben auch in Gestalt der Unternehmen, die mit diesem Strom selber ihr Geschäft erfolgreich machen. Die Friktionen, die da entstehen, sind also nicht eine, soll man sagen, konsequent einer schlechten Anwendung des Gesetzes oder einer staatlichen Fehlplanung, sondern genau die notwendige Konsequenz des Programms, um das es da dabei geht. Entsprechend zieht der Staat Bilanz. In einem Interview in der FAZ wurde Altmaier gefragt, ob ihm der Erfolg der Energiewende nicht schon langsam ein bisschen unheimlich wird. Und da hat er gesagt, nicht der Erfolg wird mir unheimlich, sondern die ungelösten Probleme, die wir seit 10 Jahren mit uns rumschleppen. Wir haben jetzt vielleicht die letzte große Chance, die strukturellen Voraussetzungen für ein Gelingen zu schaffen. Das heißt, die Energiewende muss volkswirtschaftlich vertretbar und bezahlbar bleiben. Auch der Altmaier, also unverdrossen, hält an dem Projekt selber fest, nennt die negativen Wirkungen auf den Strompreis, die ihm durchaus nicht passen, strukturelle Mängel und macht sich daran, mit einer sogenannten Strompreisbremse diesen Wirkungen entgegenzuwirken. Wenn man das nochmal auf den Ausgangspunkt der ganzen Geschichte zurückbezieht, merkt man, wie das Zweckmittelverhältnis ist. Es mag ja sein, dass sogar für die saubere Luft und für das Klima die massenhafte Umstellung der Energieproduktion auf Wind und Sonne gut sind, dass es darum letztendlich nicht gehen kann, sondern dass das sein Maß daran hat, ob es gelingt, daraus ein gelingendes, industrielles, kapitalkräftiges Großprojekt zu machen. Das wird an dem Programm selber und an der Kritik, die an ihm deutlich wird, nochmal klar. Der Maß dessen, was die Volkswirtschaft verträgt und was bezahlbar ist, ergibt sich eben nicht einfach aus der Frage eines Gebrauchswertsvorteils von irgendwelchen Energiequellen, sondern aus der Funktion, die sie eben für die Volkswirtschaft erfüllen sollen. Es kommt hinzu, erschwerend, in der zweiten Abteilung der Bilanz, das ist die erste Abteilung der Bilanz, der Ausbau gelingt, die Konzerne kommen voran, das Programm wird umgesetzt und die Wirkung auf den Strompreis erzeugt Schäden bei den Abnehmern industrieller Natur, als auch bei denen, die den Strom einfach als Konsumenten verbrauchen. Die zweite negative Bilanz oder sagen wir mal kritische Bilanz ist die, was ist dann rausgekommen aus dem Ganzen als Konkurrenzprojekt? Da erfährt man, die deutsche Solarindustrie ist gar nicht der Nutznießer des Ausbaus. da erfährt man, andere Nationen vermögen da auf diesem Markt mehr. Ja, dieses Risiko geht man halt ein, wenn man auf diese Sorte technologischer Großprojekte setzt und sagt, da wollen wir besser sein als die anderen, und dann steht und fällt das nationale Vorankommen mit dem Gelingen der Durchsetzung deutscher Produkte auf anderen Märkten statt umgekehrt. Wie gesagt, der Staat zieht Bilanz unter der Fragestellung, erstens, was hat das denn volkswirtschaftlich gebracht? Und da gibt es ein großes Plus. Die entsprechenden Großkonzerne entstehen, sind am Entstehen, kommen voran, und ein großes Minus. Die negative Wirkung auf die restlichen Geschäfte ist unübersehbar. Das ist die Bilanz, auf die sich die EU-Kommission unter anderem in Deutschland bezieht, wenn sie in ihrer heutigen oder gestrigen Tagung beschließt, den Gesichtspunkt der volkswirtschaftlichen Verträglichkeit bei der Energieproduktion mehr in den Vordergrund zu stellen. Und die zweite Abteilung ist die, inwieweit es gelingt, dieses Projekt zur Realität werden zu lassen, hängt davon ab, dass die deutschen Unternehmen sich auf den entsprechenden Märkten anderswo durchsetzen. Inwieweit das der Fall noch sein wird oder nicht, ist offen. Deswegen zum Schluss vielleicht eine kleine Bilanz dessen, wie ja die aktuelle Konkurrenz jetzt in dieser Frage aussieht. Mein gedachter Punkt 4, der noch ganz kurz werden soll. Es gibt ein schönes Zitat vom Altmaier, das ich jetzt im Moment nicht finde, aber das erzähle ich einfach aus der Erinnerung. Altmaier hat gesagt, Deutschland und noch ein paar andere Länder müssten sich zu einer Avantgarde der Klimapolitik und der CO2-Reduktion und der erneuerbaren Energiepolitik zusammentun. Das ist ein interessanter Übergang, insofern der gute Mann offenbar auf die Überzeugungswirkung von Klimakonferenzen nicht mehr setzt, auch nicht davon ausgeht, dass es Deutschland noch gelingen kann, die eigenen Vorstellungen in dieser Frage zur Maßgabe anderer Energiepolitiken in anderen Ländern zu machen, und stattdessen dafür plädiert, dass die Staaten, die das vorhaben, sich zusammentun, sich in diesen Fragen energiepolitisch wechselseitig unterstützen und darüber einen Verbund, einen Konkurrenzverbund bilden gegen den Rest der Welt, der diese Übergänge nicht mitmacht. Demgegenüber steht bekanntlich die Energiewende, die die USA zurzeit vollziehen, die Entwicklung neuer Methoden der Gas- und Ölproduktion, mit der sie die Preise für Energie bei sich ziemlich radikal senken und damit einen unmittelbaren Angriff auf die europäische und vor allen Dingen deutsche Energiepolitik fahren, einen Angriff, nämlich der praktisch bedeutet, sie bieten Standortvorteile für die Investitionen von Kapital, und Energieunternehmen wie BASF überlegen sich oder haben schon die Entscheidung getroffen, eben dann den Standort zu wechseln. In dem einschlägigen Interview wird Altmaier dazu zu der Frage befragt. Die Frage lautet: In Amerika führt Shale Gas zu sinkenden Energiekosten und zu einer Reindustrialisierung. Wie bewertet der deutsche Umweltminister das? Das sagt Altmaier sehr diplomatisch. Der kann das nicht ausblenden, auch wenn er die längerfristigen Folgen in Amerika gar nicht abzuschätzen vermag. Für Europa könnte es einen dämpfenden Effekt auf die Gaspreise haben. Im Augenblick wird in Amerika Kohle durch Gas ersetzt und amerikanische Kohle auf den Weltmarkt billiger. Das führt dazu, dass bei uns die Erzeugung von Elektrizität aus Kohle wieder deutlich zugenommen hat, zu Lasten der Stromproduktion durch Gas. Das kann uns nicht gleichgültig sein, weil es die Erfüllung unserer Klimaziele gefährdet. Ja, so ist das. Man setzt sich das Ziel, großartige industriepolitische Ziel, zu sagen, wir machen es der Welt vor, wie es geht, Ausstieg aus Öl und Gas, Umbau auf Energiequellen in eigener Hoheit, Verzicht auf umweltschädliche Energieproduktion und dann kommt die Technologieführungsnation USA mit ihrem großen Territorium und ihren neuen Fördermethoden daher, senkt die Preise und führt völlig neue Kalkulationsgrundlagen für die Energiepolitik in Europa ein, sodass jetzt wieder mehr Kohle verbrannt wird und die CO2-Ausstöße dummerweise wieder steigen. Die nationalen Kosten der Wende steigen, das kann man feststellen. Und das Ganze wird noch verschärft durch die industriepolitische Offensive der USA. Aber zunächst mal halten die deutschen Energiepolitiker an ihrem Projekt fest. Sie haben ja viel dafür getan, dass viel Kapital in diese Sphäre geflossen ist. Das wollen sie auch nicht einfach aufgeben. Und so darf man dann gespannt sein, wie sich die energiepolitische Konkurrenz der Nationen in den folgenden Jahren entwickelt. Man merkt an dem, nochmal Rückbezug auf den Ausgangspunkt, wie relativ diese ganzen Ziele der Energiepolitik sind, die anspielen auf die Nützlichkeit dieser besonderen Energieform für eine weniger vergiftete, weniger schädliche Energieproduktion und Verwendung. Sie sind total untergeordnet, subsumiert unter die Frage, wie gewinnen wir mit unserer Energiepolitik Wettbewerbsfähigkeit auf auswärtigen Märkten als Einkäufer und als Verkäufer? Und diese Subsumption relativiert dann auch die Ziele der Energiewende, wenn sich praktisch herausstellt, dass die Nation mit ihr nicht gewinnt, sondern eher relativ zurückfällt. Das war es, was ich heute zeigen wollte, und damit bin ich fertig. Ja, und ansonsten wie immer Ergänzungen, Nachfragen, Einwände. Es gibt hier, glaube ich, sogar ein Saalmikrofon, wenn jemand das haben möchte. Ja.
So, wenn Deutschland den Rest der Welt zeigen will, wie Energiewende zu funktionieren hat, und wie man außerdem CO2 richtig reduziert, dann ist Deutschland für mich zumindest das schlechteste Beispiel dafür. Also nicht nur, dass sie weltweit führend sind im Emissionshandel, also das ist der das ist einer der größten Schwindel der Weltgeschichte. Und wenn man den Emissionshandel mal offenlegt, dann sieht man ja ganz deutlich, dass die betroffenen Länder in Wirklichkeit überhaupt kein CO2 reduziert haben, sondern eher noch zugelegt haben. Und was die Firma angeht, die deutsche Unternehmen im Ausland, siehe in der Schwellenländer haben, da machen sie ihre eigene Umweltbestimmungen, also die auf Papier schön dastehen. Papier ist bekanntlich geduldig. Die halten ja im Ausland ihre eigenen Bestimmungen nicht ein. Sie sind dort bekanntlich hinfällig. Und bei der sinnlosen Klimakonferenz wird ja nicht nur der von mir genannte Emissionshandel geregelt, sondern da findet ja der Konflikt mit den Schwellenländern generell statt, wobei berücksichtigt bleibt, dass die erst in der industriellen Entwicklung sind und aber was noch anzusprechen wäre, das kam mir zu einem kurz, nicht nur die Bundesrepublik hat ja erkannt, dass sich mit der erneuerbare Energie ein Geschäft machen lässt. Auch China ist ja auf den Zug aufgesprungen und hat für sich dieses Geschäft nutzbar gemacht. Und was die Solarenergie angeht, sollen sie nach meinen Infos sogar Vorreiter sein, also noch vor der Bundesrepublik. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
Ich bin auf China nicht eingegangen, weil ich erstmal das Faktum das unterstelle, dass das bekannt ist. Und das, ich wollte eigentlich mehr das Prinzipielle sagen, dass in dem Moment, wo die, wie es in dem einen Zitat gesagt wurde, wo der nationale Nutzen der Energiewende praktisch abhängig gemacht wird davon, dass die entsprechenden Konzerne in einer Größenordnung produzieren, dass sie dann auswärts entsprechend verkaufen können, begeben sie sich unmittelbar in Konkurrenz zu allen Nationen, die das auch machen. Dass die anderen das auch machen, davon bin ich erstmal ganz selbstverständlich ausgegangen, klar. Das ist ja die Besonderheit, das ist ja in der Sphäre die Besonderheit. Es gibt ein Zitat auch in diesem Altmaier-Interview, wo er darauf hinweist, dass dummerweise China seine Energiewende in dieser Abteilung darüber organisiert, dass es das Geschäft wesentlich von seinen eigenen Firmen machen lässt. Nur sagen ja, da schau her. Also das, was man für sich selbst selbstverständlich in Anspruch nimmt und höchst betroffen ist, wenn das nicht gelingt, das wird den anderen Nationen als Vorenthalten eines Markts, das eigentlich für unsere Industrien da zu sein hätte, kritisiert. Also insofern würde ich Ihnen, habe ich das nicht nochmal extra erwähnt, dass sich selbstverständlich genauso wie die USA, China das auch betreibt. Es ist halt inzwischen eine neue Geschäftssphäre, auf die sich alle entsprechenden Produzenten in dieser Abteilung stürzen. Ja. Bitte.
Und was Sie auch nicht richtig dargestellt haben, meiner Meinung nach, ist die Konkurrenzsituation der Anbieter und die Stromerzeuger dargestellt haben als Konzerne. Das ist ja gerade Kennzeichen der Energiewende, wie sie zum großen Teil von den Grünen gewollt wird, als dezentrale Energieversorgung, wo viele kleine Leute auf wir dächern Anbieter werden. Natürlich ist das ein Markt, das haben Sie ja dann auch noch dargestellt, mit Abnahmeverpflichtung, das haben wir aber auch schon mal in den 80er Jahren im EU-Markt gehabt, die Milch wurde auch mal, also so ganz neu ist es nicht. Ja, es gab es auch mal mit der Milchabnahmepreis.
Ja, ich weiß, in der Landwirtschaft, ich wollte ja auch nicht sagen, dass das neu ist, war mehr ironisch gemeint.
Ne? Und natürlich ist das ja so, die Wende ist natürlich ein super Projekt, ein enormes Projekt, das ja eigentlich auch ein weltweites Projekt ist, in Europa, wenn man nicht mal gelingt, da ja auch in Europa zum Beispiel die Franzosen den Markt völlig abstören, den Energiemarkt, nicht? Die machen da ganz andere Sachen, jeder macht das seine Süppchen. Insofern ist Deutschland tatsächlich eine Art Vorreiter und das ist nicht irgendwie mit allein von Wettbewerbsgesichtspunkten unbedingt meiner Ansicht nach.
Nicht allein von was?
Von Wettbewerbsgesichtspunkten zur Entwicklung einer konkurrenzfähigen Industrie gedacht. Das haben Sie ja auch gerade selber dargestellt, indem Sie sagen, zum Beispiel,
sagen Sie doch selber,
in großen Teilen der Solarenergie inzwischen sind deutsche Firmen gar nicht mehr sozusagen die Vorreiter, die sie eigentlich nach der Bedeutung dieses Energiegesetzes und der Vorreiterrolle sein sollten.
Eben.
Das sind die Chinesen, Amerikaner, also hauptsächlich Chinesen.
Aber das,
also das ist ein weitsichtiges Feld. Und dass sie sozusagen diese Energie-Klimaziel-Diskussion ist ja 30 Jahre alt. Das hat ja mit dem Club of Rome angefangen, mit allgemeinen Ressourcenfrage und so weiter. Und dass sie das so völlig dem Gesichtspunkt der Konkurrenz unterordnen, das ist komplett meiner Ansicht nach in keiner Weise gerecht.
Also mein Argument war eigentlich, dass die Politik das dem unterordnet, dass die ganzen Zitate und die ganze Organisation des Projekts also
aber nicht so. Das ist doch eindeutig ein Projekt, wo es darum geht, Klimaziele zu erreichen und zum Beispiel auch wo es um die Auseinandersetzung geht mit zumindest in Zukunft angedacht ist, dass die Entwicklungsländer auch, die sogenannten Entwicklungsländer auch einen Standpunkt zu besetzen und diese Auseinandersetzung, die ja weltweit besteht, über die Höhe des Energieverbrauchs, die ja in den Entwicklungsländern niedriger ist und man ja eigentlich sozusagen als in den Industrieländern eine Vorrangrolle einnehmen müsste, was ja lange politisch diskutiert ist. Und da geht es nicht um Wettbewerb, sondern da geht es um sozusagen eine Rücknahme dieser Klimakosten, die keiner getragen hat in den Industrienationen, die über 30 Jahre, wo hier Wohlstand erarbeitet worden ist, wo aber diese Kosten, die damit verbunden sind, die nämlich Umweltverschmutzung und so weiter, die man auch heute jeden Tag im Fernsehen, in China sieht man, wie die in den Städten da ihre Masken da aufsetzen müssen und so weiter. Ja. Diese externen Kosten sind ja von den Industrieländern eben nicht getragen worden. Darum geht es ja auch in diesem Klimaziel, um eine gerechte Verteilung dieser Lasten, wo sozusagen eine Vorreiterrolle dadurch bedingt ist, dass die Industrienationen sozusagen kostenlos die fossilen Energieträger genutzt haben, ohne die Folgekosten, die sich negativ bei den Entwicklungsländern, vor allen Dingen Beispiel Bangladesch und so weiter, mit Überschwemmungsszenarien und so weiter, dass diese externen Kosten nicht getragen worden sind. Darum geht es.
Und die meinen, die tragen die jetzt, oder wie?
Das ist angedacht, das ist das Ziel. Und das negieren Sie, wenn Sie sagen, es geht um die Wettbewerbsfähigkeit, um herzustellen, was weiß ich, da Maschinen billig zu produzieren und abhängig zu machen. Das ist meiner Ansicht nach eine völlige Verkennung der Prioritäten.
Ja.
Entsteht in dieser Frage.
Also dann sage ich nochmal was zu diesen sogenannten klimapolitischen Zielen. Also abgesehen von dem, was mein Vorredner eigentlich, Ihr Vorredner eigentlich schon bezogen auf die Vermarktung der CO2-Rechte gesagt hat, das konnte man noch ergänzen, aber dem war eigentlich nichts hinzuzufügen. Der ganze Ausgangspunkt der Klimakonferenzen ist erstmal ganz prinzipiell eine Anerkennung des auf dem Globus herrschenden Rechts der verschiedenen Nationen gemäß dem Stand ihrer Verschmutzung der Atmosphäre erstmal das als den Ausgangspunkt ihrer Senkung zu beurteilen. Das ist doch schon eine Sortierung der Welt nach der Aufteilung der wirtschaftlichen Potenz, die existiert, zu sagen, von dem Niveau aus hat die Senkung stattzufinden. Und die ganze Idee zu sagen, das setzt man dann auch noch mit einem Instrument durch, wo man den Unternehmen erlaubt, Verschmutzungsrechte von anderen zu kaufen, ist doch keine Übernahme von Kosten durch die Nation, die wesentlichen Verbrauch an Umwelt, sage ich mal, tatsächlich praktisch in die Welt setzen. Mal ganz abgesehen von dem Argument, was Ihr Vorredner auch schon gesagt hat, dass die Unternehmen sich ja sowieso immer an die Umweltvorschriften halten, die halt in den Ländern gelten, wo sie gerade produzieren. Also ich finde es schwierig zu sagen, es ist das übergeordnete Ziel, wenn ich in den Politiken und in den praktischen Maßnahmen, in den praktischen Arten der Umsetzung keinen Beleg dafür entdecke, dass irgendeine Nation an diesem klimapolitischen Ziel irgendeinen wirtschaftspolitischen oder wachstumspolitischen Zweck in irgendeiner Weise relativieren würde. Selbst auch die Bundesregierung, die von sich immer behauptet, sie wäre der Vorreiter, setzt es ins Verhältnis zu, ja, selbstverständlich ist das abhängig davon, dass das keine Arbeitsplätze kosten darf, dass es keine wirkliche Beschränkung eines irgendwie gearteter sonstiger Wachstumsziele sein soll. Es soll vereinbar sein. Mit denen vereinbar. Und wenn es mit denen nicht vereinbar ist, dann wird es halt auch nicht gemacht. Und insofern ist irgendwie die Vorstellung, die Sie transportieren, Sie sagen ja selber, es wäre sowas wie ein eigentliches Ziel, sozusagen so eine überschwebende Vorstellung davon, worum es eigentlich gehen soll. Dann will ich das aber auch mal in irgendwelchen Maßnahmen wiederentdecken wollen, die praktisch zu dessen Umsetzung getätigt werden. Ich habe ja gar nicht bestritten, dass Sie das Ziel in die Welt gesetzt haben. Ich habe gesagt, die Übersetzung dieses Ziels in, wie geht rentable Energiepolitik, löst das Ziel in die Frage auf, in dem Maße, wie rentable und wirtschaftswachstumsförderliche Energiepolitik gemacht werden kann und soll, lassen sich auch CO2-Ziele erreichen, wenn nicht. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass es das Ziel nicht mehr gibt, sondern ich habe gesagt, das Ziel löst sich auf in seine energiepolitische Umsetzung. Wenn man dann bei der energiepolitischen Umsetzung ist und sich anschaut, wie findet die statt, dann merkt man, dass dieses Ziel keine praktische Leitlinie für diese energiepolitische Umsetzung ist, sondern dass es ein mögliches Ergebnis ist, was dann auch dann gerne zur Kenntnis genommen wird, wenn es rauskommt, aber was gar nicht als, so wäre es ja dann, wenn Sie das sagen, als dauerndes Korrektiv mitgeführt wird nach dem Motto, ach, da haben wir ja wieder dieses Ziel verfehlt. Es ist einfach in den tatsächlichen Umsetzungsmaßnahmen ist es nicht zu erkennen. Dass das alle sagen, das ist mir ja bekannt.
Das kann man sich kritisieren, ganz klar. Und das wird ja laufend kritisiert. Da haben Sie ja auch angegeben.
wollte mir.
Aber deswegen können Sie ja nicht sagen, dass das Grundziel jetzt völlig der Konkurrenzverbesserung der deutschen Wirtschaft unterliegt, sondern das Grundziel ist nicht die Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit, sondern der Staat hat ausgerufen, wir wollen eine Energiewende, damit wir aus welchen Gründen auch immer hier bei den internationalen Konferenzen vielleicht gut dastehen, was weiß ich. Jetzt können wir ja diskutieren, warum. Jedenfalls geht es ums Klimaziel zunächst und um nichts anderes. Und wie der Staat das macht, das kann man natürlich kritisieren. Das ist an sich.
Aber das ist aber ein bisschen schwierig, ne? Wenn
der Staat macht das halt mit Eingriffen, die hat er gesagt, die sind vergleichbar mit dem Agrarmarkt, wo er das ja auch versucht hat, mit den Milchseen und so weiter, das haben wir ja schon, kennt man ja. Ne? Da geht eben manches schief, das ist ganz klar.
Nein, da geht nichts schief. Ich wollte eigentlich da.
Eingriffe eben dazu führen können. Ja, wir haben die Tagweise. Wir haben im Dorf einen sozialen Markt.
Im Strommarkt gibt es keinen. Ja. Aber im Energiemarkt gibt es keine Marktwirtschaft. Da gibt es ganz viele große Konzerne.
Das ist ja nicht wahr. Das ist ja erklärt. Das ist ja nicht wahr. Das ist ja nicht wahr. Bei den neuen Energien sind ja viele kleine Deutsche.
Eine Energiewende, weil man jetzt plötzlich ja kleine Leute hat, die diese Machtposition zerstört. Das ist ja doch furchtbar. Das ist doch nicht gewollt.
Das ist selbstverständlich. Ja. Bei den Grünen ist das gewollt. Da kommen Sie mal in das Parteiprogramm der Grünen. Die sind für dezentrale Energieversorgung, sind auch bei den Agrarmärkten für dezentrale Wirtschaft. Das ist das Grundprinzip. Das soll jeder eine KKW, einen Heizkühler einbauen. Das geht ja nicht weiter nicht. Das soll jeder zum Anbieter gehen. In Zukunft soll vielleicht jeder in seiner Garage Batterien haben. Die speichern sogar Energie. Das heißt, das ist sozusagen die Gesellschaft der Grünen, die Alternative dahinter steht. Die wollen auch ein marktwirtschaftliches Konzept, wo viele kleine Anbieter und keine Oligopol ist. Die wollen auch nicht
Also ich wollte weder sagen, dass irgendwas schiefgegangen ist, noch wollte ich behaupten, dass die Marktwirtschaft nicht funktioniert. Das war weder funktioniert sie noch funktioniert sie nicht. Das ist sowieso keine Frage des Funktionierens, sondern ich wollte sagen, wenn der Zweck eingestandenermaßen, der Zweck des Produzierens, Gewinn ist, also eine Vermehrung des Geldüberschusses, und das Produzieren von Produkten und von Waren dem Kriterium unterworfen ist, sodass Versorgung abhängig gemacht ist vom Geldbeutel. Ja, das ist ja wohl der Ausgangspunkt.
Das ist ja die Theorie. Gewinn kann man ja nur machen, wenn man Produkte herstellt, die auch vom Markt abgenommen werden. Sonst kann man eben keinen Gewinn machen.
Das ist ja tautologisch. Wenn das der Zweck der Produktion ist, dann kann man das natürlich auch nur so machen, wenn das der Zweck der.
Das ist halt klar. So funktioniert halt die Marktwirtschaft nicht. Sagst du mal.
Ja, das ist. Darf ich mal jemanden.
Ja, gut.
Hier, es gibt in dieser Gesellschaft den Standpunkt der Versorgungssicherheit nicht. Das wollte ich erstmal zum Ausgangspunkt meiner Erläuterung machen, in welchen Abteilungen Ökonomie, in welchen Bereichen die Staatsgewalt sich überhaupt genötigt sieht, zu sagen, sie würde sich für ein solches Ziel zuständig erklären. Bitte? Das ist ja mal sehr interessant.
Aber das ist doch selbstverständlich, oder?
So, wenn du ein Anhänger der Marktwirtschaft bist, dann müsstest du doch wissen, dass man als Marktwirtschaftler nicht so ideell ist und an die Zukunft der Menschheit denkt und deswegen so Energiewende schreien, das ist Blödsinn. vor der vor der großen Energiewende hieß es immer, wenn man bei denen mit erneuerbarer Energie angetan ist, es ist nicht rentabel. Und jetzt hat Hänsel eine Rechnung aufgemacht. Jetzt hat rentiert sich sehr wohl. Und die kapitalistische Nationen machen sich untereinander Konkurrenz, was die erneuerbare Energie angeht. Und da wird nicht an die Versorgungssicherheit der Bevölkerung gedacht, sondern ans halbe Geschäft, an allererster Stelle. Sagen wir jetzt A noch ja, dann sind wir uns
Wo machst du die Versorgungssicherheit?
Das muss ich erklären. Also jeder hat zum Beispiel hier das Recht auf Grundernährung, auf eine Wohnung, auf
Recht auf Wohnung!
Das ist ja, das ist. Ja. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum der Mieterbund sich ständig beschwert über die steigenden Wohnungspreise in den Ballungszentren, wo sich kein normaler Mensch mal eine Wohnung leisten kann.
Ja, das ist zu 100%, dass das nicht heißt, dass man an jedem Ort eine Wohnung bekommen kann.
Wieso? Also nochmal zum Gegenstand zurück. Wenn das Erneuerbare Energiengesetz selber sagt, die Strompreise, die nötig sind, bezahlt zu werden, damit die Umstellung sich für diejenigen rentiert, die in dieser Abteilung, ich habe ja das Beispiel mit Tenet vorgelesen, die in dieser Sphäre ihr Kapital anlegen. Das ist das Kriterium für die Höhe der Strompreise. Also ist das Kriterium für die Höhe der Strompreise eben nicht, ob ein Hartz-IV-Empfänger sich weiterhin den Strom leisten kann. Dann meint aber Versorgungssicherheit auch was anderes als immer dann und immer dort und immer in dem Umfang, wie jemand auf das Funktionieren von Telefon, von Licht und von Wärme angewiesen ist, bekommt er das, dann ist es eben von der Verfügung über Geldmittel abhängig gemacht. Und dann wenn das, was Sie eingreifen nennen, das finde ich ein ganz schlechtes Wort dafür, wenn der Staat sagt, er setzt Daten für die Konkurrenz um die Frage, wen die Preise treffen, wer mit diesen Preisen wie kalkulieren muss, selber die Unterscheidung macht zwischen, bei Industrieunternehmen gibt es Ausnahmen jede Menge, weil für die ist der Strompreis ein Kostpreisbestandteil. Für die normale Menschheit ist der Strompreis kein Kostpreisbestandteil, weil die sowieso keinen Überschuss haben. Also ist es eine einfache Reduktion der Konsumtion in anderen Abteilungen, wenn für diese Abteilung Konsumtion mehr bezahlt werden muss. Das testet der Staat einfach mal aus, wie weit das geht, ohne zu einer ernsthaften Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Konsumeinkommens zu gehen. All diese Verlaufsformen, die ich ja nicht erfunden habe, sondern die in dem Gesetz selber drinstehen, sind doch ein Hinweis darauf, dass die Vorstellung von, es ginge tatsächlich einfach um das Bereitstellen einer Sache für ein in einem möglichst schonenden Arbeits- als auch umweltschonenden Weise, dass das nie und immer der Zweck der Veranstaltung sein kann. Weil das wäre doch wirklich einfacher zu haben. Es ist doch absurd, um das nochmal am Beispiel der Kapitalanlage, es ist doch absurd, wenn wenn, und das liegt aber daran, dass da eben kapitalistisch gerechnet wird. Wenn ich zu Hause meine Waschmaschine nicht laufen lasse, dann spare ich Geld. Wenn ein Kapitalist seinen Windrad nicht laufen lässt, dann erhöhen sich seine Kosten. Das ist deswegen so, weil das Produkt, was da produziert wird, den Zweck hat, den Kapitalvorschuss zurückzubringen, der dafür investiert worden ist. Und deswegen ist der Strom nicht einfach teuer, sondern er wird teuer gemacht wegen der Rechnungen, die mit ihm aufgehen sollen. Und da redet man ein bisschen über was anderes als darüber, über die Frage, wie menschenfreundlich, sauber und was weiß ich, jeder Mensch eine Glühbirne eingeschraubt bekommt. Das ist einfach eine Vermischung von zwei Gegenständen, wo die Durchführung des einen eigentlich ein einziges Dementi für den anderen ist. Soll daran dann effizient sein?
Ja, selbstverständlich, das ist doch das Entscheidende.
Ja, aber finden Sie das effizient, was Sie da machen? Ich finde das sowas von hoch uneffizient, muss ich wirklich mal sagen.
Das ist so eine Schwarz-Weiß-Diskussion, nicht? Also, ja, das ist.
Kann man so sehen, ja. Ich erkenne das schon an, ich akzeptiere das nur nicht. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich kritisiere das ja gerade, dass hier in einer Weise gerechnet wird, die allen, sagen wir mal, so naiven Vorstellungen davon, es ginge um die Herstellung bestimmter nützlicher Güter mit möglichst wenig Aufwand für die Menschheit in einfach Lügen strafen. Und dann mich darauf hinzuweisen, dass ich doch in einer solchen Gesellschaft lebe, würde ich sagen, ja natürlich, das weiß ich ja, deswegen kritisiere ich sie ja, weil ich in der leben muss. Ich wollte aber eigentlich gar nicht so sehr auf den Punkt raus, dass die armen Staatsorganisatoren es jetzt fürchterlich schwer hätten. Ich wollte mal sagen, das handelt man sich ein, wenn man den Standpunkt einnimmt, den wo Sie übrigens völlig recht haben, den die kapitalistische Staaten, Marx sagt dazu, ideeller Gesamtkapitalist, wenn kapitalistische Staaten sagen, sie definieren, welche Funktion eine bestimmte Abteilung ihrer nationalen Volkswirtschaft für ihre nationale Reichtumsproduktion haben soll. Dann stellen sie, das habe ich an dem einen Punkt versucht zu erläutern, dann stellen sie selber Anforderungen daran, was diese Abteilung ihrer Volkswirtschaft leisten soll, und zwar mit ihren privatwirtschaftlichen Bereicherungsinteressen. Die werden ja gar nicht kritisiert. Es wird ja kein einziges Interesse aus Geld, mehr Geld zu machen, da irgendwie in Frage gestellt oder kritisiert, sondern es wird gesagt, für die Betätigung dieses Interesses gibt die Staatsgewalt Daten vor, mit denen die Unternehmen rechnen sollen. Und da meine ich, tun sie sich überhaupt nicht schwer, so ein Gesetz zu schreiben, ist ganz einfach, sondern sie legen einfach die Daten fest und schauen dann, wie die Unternehmen das hinkriegen und was sie daraus machen. Und nach einer Seite sind sie ja auch vollkommen zufrieden damit. Dann sind sie auf der anderen Seite wieder unzufrieden und so geht das alles seinen Gang. Das war eh nicht mein Problem, ob das funktioniert oder nicht, sondern wie denken Politiker, wenn sie ihrem ganzen nationalen Standort, ich sag's mal so, zumuten zu sagen, der soll jetzt einen neuen Standpunkt in der Frage der der globalen Energiekonkurrenz einnehmen und dafür ein Instrument sein. Wie kommt da wer drin vor? Wie kommen da die Energiekonzerne drin vor? Wie kommen die Konzerne, die Energie als Kosten bestimmen? Wie kommt der normale Verbraucher drin vor? Und der normale Verbraucher kommt erstmal vor als derjenige, der hauptsächlich die Rechnung zu bezahlen hat. Das sagt doch der Röstgen, das sagt doch der Röttgen selber.
Ja, nee, aber das ist nicht, das wird, so ein Argument wird dann hinterher auch noch aufgetischt, um sozusagen den Verbrauchern den Weisen vielleicht schmackhaft zu machen, auch noch. Aber das Hauptziel war immer, und das kritisiere ich bei ihm, das war meiner Meinung nach niemals von der Regierung schon gar nicht. Das Hauptziel, irgendwie Konkurrenzfähigkeit zu verbessern oder zu verändern, sondern immer als das Ziel, besonders Deutschlands, diese Klimaziele durchzusetzen.
Das tut mir jetzt auch, wie interpretieren Sie?
Die Fahrregelung, die hiesige Politik, die da ist vom Klimaziel geredet, hast du
keine Diskussion. Also gibt es
an den Klimazielschluss. Das ist kein Schluss, den ich ständig hier.
Den Schluss ziehe ich aus den Diskussionen der letzten 30 Jahre, aus der Parteientwicklung hier. Die Grünen, die sind hier enorm stark geworden damit, mit diesen Sachen, die immer gefordert haben. Das ist die ausgemachte Politik, und jetzt, um die geht. Ja, auch, wir haben ja auch bald Bundestagswahlen und so weiter, da geht es auch letzten Endes darum, ja, dass diese Klimaziele durchgesetzt werden. Und da geht es nicht nur um Strom, habe ich ja auch schon gesagt, da geht es um den ganzen Energiemarkt. Das ist ja auch ein Riesen, der Wärmemarkt ist ja auch mal ein großes Kapitel. Da geht es ja zum Beispiel um.
Du bist da, fällt auch die Sprachregelung frei.
Naiv, nur. Naiv sind viele, ne?
Ich fand gerade, ich muss sagen, ich bei der Sichtung des Materials eigentlich gerade sehr bemerkenswert fand, dass gerade in der Begründung der Energiewende, in den einschlägigen Papieren der entsprechenden Ministerien gerade auch das Argument sehr viel Wert gelegt wird. Dass für eine Nation, in der es auf kapitalistisches Wachstum ankommt, die Frage der kontinuierlichen und verlässlichen Energieversorgung und die Frage des Preises der Energie als Kostpreis für eine rentable Industrie, gerade wegen dieser Bedeutung dieser Sphäre, die der Umbau sein muss. Das eine Zitat, was ich da vorgelesen habe, stellt diesen Zusammenhang ja selber her. Das können Sie einfach sagen, die schwindeln einem jetzt was vor, aber ich entdecke erstmal den Schwindel nicht. Ich nehme das Zitat und sage, wie setzt man sowas um? Und dann entdecke ich das in dem, was Sie tun, das ziemlich genau der Leitlinie folgt, die Sie in diesem Papier aufgeschrieben haben.
Ach, jetzt bringen die in der Bibel zu jedem Zitat zu. Du sollst das Auge hinhalten oder du sollst das Schwert ergreifen. Also in der Bibel finden wir uns alle ein Zitat. Die Sache aus der Diskussion der letzten 30 Jahre ist das für mich völlig eindeutig klar. Das ist, ja, ich sag mal, da finde ich einzelne Zitate gut. Okay, da bin ich vielleicht anderer Meinung, dass Sie. Sie sehen also den Hauptpunkt hier in der Konferenz. Also logisch, das widerspricht auch der aktuellen Entwicklung. Denn nach allem, was man gegenwärtig hört, ist zum Beispiel zumindest in der Europäischen Union und Deutschland aktuell eher als besonders schlimm unter dem Moment von allen anderen Nationen in Europa angesehen. Das heißt, wir sollen eben besonders konkurrenzfähig gerade sein. Das heißt, speziell in Deutschland eigentlich nicht das Hauptthema, mal so sagen. Mal vorsichtig formuliert. Wenn man Europa mal betrachtet im Augen.
Vielleicht schließen wir das jetzt einfach mal ab, vielleicht will ja auch irgendjemand anders noch was sagen.
Das ist das Problem. Insofern ist es absurd, weil an der Stelle, wenn die sagen, ja, wir müssen das verträglich gestalten, dann ausgerechnet zu sagen, ich halte an dem schönen Ideal, an dem schönen Ziel fest, anstatt dem mal Rechnung zu tragen, zu sagen, dann wird das Klima, die Rettung des Klimas oder die Schonung der Umwelt so veranstaltet, dass es weiterhin zu dem Grund, das zu Zerstörung der ganzen Sache führt, übereingeht. Das ist erklärt worden im Sinn von, das wird quasi subsumiert unter diesem Gesichtspunkt, wie kriegen wir eine Ressource zustande, Energie und Energie ist ja das, was uns die Umwelt wir kriegen da eine Energie zustande, die uns von dem Gesichtspunkt befreit, dass wir abhängig sind von anderen Nationen, von anderen Quellen und so weiter, dass wir diese Quellen selber produzieren können. Und genau so, das ist ja dann in dem Gesetz nachzulesen, genau so wird dann diese Wende herbeigeführt, dass sie mit diesem System kompatibel ist. Und das hat mit Umweltschonung und Rettung und Klimaziel nichts zu tun.
Okay, es geht darum, dass wir eine Energie zu produzieren, die eben die Klimaziele einhält. Klar, das ist es. Und so weiter, wie es geht, das kannst du ja einfach von oben anfangen. Das ist die erste Veröffentlichung, heißt ja, Grenzenswachstums und so weiter, ich glaube, auf oben. Und sich die Schuldenlage von der Fahrtschule, die Grenzenswachstum haben und so weiter. Aber es geht letzten Endes darum, wie kann man Wachstum, oder zumindest Nullwachstum, weil wir ja auch Bevölkerungswachstum weltweit haben, selbst wenn wir Nullwachstum haben, Bevölkerungswachstum weltweit, das ist so schnell gestoppt wird, wie kann man dieses in Einklang bringen, mit der erhöhten Energieverbrauch, kann man den in Einklang bringen mit dem Klimaziel, da wo wir jetzt. Das ist das eigentliche Ziel, und das kann man nur mit Erneuerbaren, mit denen erreichen. Das ist letzten Endes die Aussage. Ja, die ist nur widersprochen, ist das zusammen. Dass das nur mit der Erneuerbaren Energie geht.
Das ist halt widersprochen worden. Das ist doch eben die ganze Zeit widersprochen worden.
Das ist auf jeden Fall.
Ich glaube doch, das ist die Frage dazu, wie die das machen wollen.
Das wird doch gesagt. Es gibt, also in Deutschland das Wachstum an Energie ist so stark wie in keiner anderen Nation bisher weltweit. Wir sind im Augenblick bei elektrischer Stromproduktion, glaube ich, bei 20% erneuerbaren Energie. Bis 2022 oder 35 ist geplant. Gut, muss doch sein, 80% haben sie ja mal selber genannt. Und irgendwie schwebt, glaube ich, hier mir das bei den Grünen ein 100%-Ziel vor. Und das ist ja tatsächlich so, dieser Zweifelsfrei, das meinen Sie immer, das zu sagen, ist zweifelsfrei wissenschaftlich festgestellt, dass die Klimaveränderung menschengemacht ist, dass wir eine starke CO2-Steigerung, dass das eben zu diesem Klimakatastrophe.
Sie haben mein Argument nicht verstanden. Ich habe doch die Fakten nicht bestritten. Ich habe gesagt, die Übersetzung des bemerkten Umstands, die CO2-Emissionen, ist ja völlig unstrittig. Die CO2-Emissionen, die von der, wie mein Vorredner eben ausgeführte, von dieser Sorte Wirtschaftsordnung produziert werden. Ruinieren alle möglichen Abteilungen des Globus unter dem Gesichtspunkt seiner Nützlichkeit fürs menschliche Draufleben. So. Die Übersetzung dieses Sachverhalts in Energiepolitik, die Aussage, dass Energiepolitik ist ein Instrument, um diesem Sachverhalt beizukommen, da ist schon mal der erste Punkt der, dass diese Übersetzung dem folgt, wie die Verteilung des Energieverbrauchs auf der Welt nun mal zwischen starken und schwachen Ländern ist, wie die Rechte zum Umweltvergiften ihre materielle Grundlage in der Größe und Wucht der nationalen Akkumulation hat, wie sie halt nun mal in diesem Land nach 60 Jahren imperialistischer Weltwirtschaft verteilt ist. Dann kriegt jede Nation ihr Recht auf Umweltverschmutzung auf dem Stand der Konkurrenz der eingetreten ist. Das ist doch schon der Beleg für das, was er vor mir, bei meinem Vorredner gesagt hat, dass es nicht um, dass die kaum kommt das Thema auf. Und ich habe ja nicht bestritten, dass das aus dem Grund aufgekommen ist, den Sie gesagt haben. Wird es untergeordnet und die Frage, wie können wir das so bewältigen, dass wir dem Oberzweck unserer Wirtschaft möglichst nicht in die Quere kommen? Und da ist der Ausgangspunkt zu sagen, und jede Nation hat von dem Niveau runterzugehen, wo sie schon mal ist, erstmal das prinzipielle Festschreiben der Verteilung der Reichtumsproduktion auf diesem Globus zwischen Mali und den USA. Ist doch gar nicht wahr, dass die größten Umweltverschmutzer am meisten, natürlich können die am meisten wegschmeißen, die machen ja auch am meisten Dreck. Ist auch keine Kunst. Ich wollte den Kapitalismus nicht mit dem Realsozialismus vergleichen, sondern ich wollte sagen, es gibt schon einen Grund in der kapitalistischen Rechnung, warum die Natur, weil sie als umsonst gilt, möglichst als Abfalleimer und umsonst zu vernutzendes Mittel des Wachstums verwendet wird. Ja, toll.
Ja, das ist toll.
Ja, genau. Ne? Erst mache ich Dreck und dann bezahle ich ihn auch noch. Unglaublich.
Das schafft nämlich eine Planwirtschaft nicht. Und man sieht das, ja, wenn Sie sagen, der liberal existierende Sozialismus.
Das war ja auch keine.
Man hat es auch in Russland gesehen. Sie können sich hingucken, wo Sie wollen. Viele Beispiele, die haben ihre Ölsachen abgefackelt und da.
Ich habe als Alternative nicht von Planwirtschaft geredet, sondern ich habe gesagt, es ist merkwürdig, wenn man erst das Grundwasser und den Boden verträgt und dann sich eine Technologie ausdenkt, mit der man das wieder reparieren kann. Das könnte man sich doch einfach machen, wenn man die Wirkung vielleicht von vornherein gleich in die Produktionsplanung einbezieht. Und das hat schon zu tun mit der Tatsache, dass die Frage der Kosten das entscheidende Kriterium für das Lohnen der Produktion ist.
Dieses Ziel zumindest vorrangig verfolgt. Selbstverständlich, der sind wir Marktwirtschaft eingebunden. Natürlich hat der Staat auch solche Ziele, wie Sie sagen, selbstverständlich, weil wir sind ja eben ein Mischungsbord, nicht aus Marktwirtschaft und
Staat.
Der Herr vor Ihnen wollte gerne mal.
Ich hätte mich gefragt, wie viel Prozent macht eigentlich dieser Wirtschaftszweig aus alternative Energien? Ja, macht das ein halbes Prozent an der bundesdeutschen Wirtschaft aus oder vielleicht ein Prozent? Eher mehr.
Allerdings, ja. Allerdings mehr, ja.
Denn das macht nämlich das aus, was der Bundesrepublik besser geht als Frankreich. Ja, weil.
Ja klar, das ist ja auch unter anderem, das unterscheidet im Übrigen auch diese Abteilung Produktion zum Beispiel von ihrem Stellenwert für die USA, das ist auch so. Nein, wir reden insofern in gewisser Weise ein bisschen aneinander vorbei. Das hat mein Vorredner eigentlich schon gesagt. Es ging mir gar nicht darum, das habe ich übrigens auch am Anfang relativ früh schon methodisch gesagt, es ging mir gar nicht darum, ein Dementi in der Richtung loszuwerden, zu sagen, Energiepolitikern geht es gar nicht um Klimaschutz, sondern mir ging es darum zu sagen, wie gibt es in dieser Wirtschaftsweise so ein Ziel? Das gibt es überhaupt nur unter der Kondition, dass es die Prinzipien verbessern hilft, die gerade dessen Notwendigkeit produzieren. Das war mein Argument. Und das ist was anderes, als zu sagen, das war nicht meine Behauptung und das habe ich auch nicht ausgeführt. Die Politiker denken sich quasi, ich drücke es mal ein bisschen übertrieben aus, aber so komme ich mir wiedergegeben vor, habe ich aber nicht gesagt. Die Politiker denken sich irgendwelche wunderschönen Vorstellungen aus und in Wirklichkeit machen sie ganz was anderes. Das war nicht mein Argument. Mein Argument war, kaum fällt ihnen auf, dass sie den Globus versauen. Sagen sie, oh, wir versauen ja den Globus, dann müssen wir doch schauen, dass wir das Versauen so organisieren, dass wir es zumindest so weit verhindern, wie es nicht den Prinzipien unserer Wirtschaftsordnung in die Quere kommt. Und damit haben sie in allen, auf allen, übrigens die ganze Erfindung dieser Zertifikate ist verdankt sich diesem Gedanken. Die absurde Idee zu sagen, Verschmutzungsrechte kann man kaufen. Ja, weil, wie übrigens in einem sehr schönen Interview in der FAZ gerade vorgestern gelesen habe von irgendeinem Klimapolitiker, ja eben, das ist eine marktwirtschaftliche Antwort, also ist der Dreck nicht weg, sondern er ist dort, wo jemand dafür bezahlen kann. Ja, und wieso wird er denn jetzt dadurch weniger?
Ja, das ist, ja, wird ja
wie? Im Moment können Sie übrigens genau das Gegenteil studieren, ne? Und dann können Sie genau das Gegenteil studieren.
Der CO2-Ausstoß ist, ich weiß nicht, wie viel Prozent gestiegen. Also jetzt rein von der Energie, ja. Also da ist nichts weniger geworden. Ja, also das ist wieder eine andere Frage, aber die Idee ist doch völlig logisch.
Ja, logisch ist sie schon.
Das ist doch völlig logisch eigentlich.
Es verschiebt die Frage nach der Beseitigung eines Missstands auf die Ebene einer kapitalistischen Kostenrechnung. Und die Antwort auf eine kapitalistische Kostenrechnung ist immer noch was anderes als die Frage, wie werde ich einen Schaden los? Entschuldigen Sie, wenn Sie sich immer... Ich habe versucht zu begründen, warum ich sie ablehne. Das ist ein bisschen was anderes. Naja, mir reicht. Ach so, kann man sich das Leben auch geistig leicht machen. Ich würde es eigentlich logischer finden, keinen zu machen, ehrlich gesagt.
Erstaunlich finde ich, muss ich sagen, werden lauter Argumente gegen den Kapitalismus gebracht und du sagst dagegen, aber wir reden von Kapitalismus. Wir scheinen vieles nachvollziehbar zu sein mit dem Hinweis, aber das ist auch so.
Wenn das Resultat von der kapitalistischen Kostenrechnung, dass ich für den Schmutz jetzt zahlen muss, ja. Wenn das Resultat dann lautet, dass mehr Schmutz dabei rauskommt, ist das unlogisch.
Der Kapitalismus versucht doch Kosten zu vermeiden, das ist doch völlig klar. Allein schon der logische Gedanke sagt einem, dass den Schmutz viel Geld kostet, dass dann jemand versuchen wird, der Gewinn machen will, diesen Schmutz möglichst entweder zu vermeiden, dann kann er Geld sparen und seinen Profit steigern. Das ist doch eigentlich logisch, oder?
Vielleicht erhöht er die Preise, dass die Verbraucher.
Ja, nur die Preise ist eine andere Sache, ob er die Preise setzen kann. Er kann zumindest seinen Gewinn steigern, das wird ja immer gemacht, indem, was weiß ich, die heute entlassen werden oder so, oder vom Monat in diesem Fall, wenn der Schmutz das Problem ist, in dem Schmutz dann liegen wird.
Aber als Endresultat kann man doch dann erhöhte CO2-Anstieg und diese Tatsache kann man nicht einfach wegleugnen. Egal, was der Wirtschaftsweise mit BM vorzug. Und wenn du wirklich das Klimaziel ernst nimmst, dann musst du zugeben, dass das Klimaziel verfehlt worden ist. Das Klimaziel ist verfehlt worden.
Das ist ja noch im Gange. Die weltweite Energieversorgung umzustellen, ist ja eine ziemlich Sisyphusarbeit, oder? Ja,
der Emissionshandel hat das vorgegebene Klimaziel um Jahre zurückgeworfen. Und der Emissionshandel wird aber weitergehen, weil das Ende der Kernbestandteile der deutschen Politik ist, aber nicht nur von Deutschland.
Ja gut, ich meine, ich bin natürlich nur
Ach ja.
Alles rein. Das ist ja ein, deswegen ist das ja auch eine Sisyphus-Arbeit, kann man nicht in drei Jahren sagen, jetzt gucken wir mal die X-Satellite. Es sind gewisse Erfolge da, das kann man doch nicht leugnen. Es sind zwar, Entschuldigung, zwar, ich habe nur gesagt, 20% der Stromversorgung in wenigen Jahren, das hätte niemand erwartet, dass da eine derartige Explosion der erneuerbaren Energien stattfindet. Wie auf jedem zweiten Dach sind Photovoltaikanlagen, es gibt Bio- und Gasanlagen. Wir hatten auch Fehlentwicklungen, nicht? Ich dachte, diese absolute Diskussion, da gibt es immer mal Fehlentwicklungen, selbstverständlich. Ganz klar. Ne? Aber wir haben auch zum Beispiel hier die Einsparverordnung, also die Häuser werden, müssen mal in den Schrankfurt gehen, die werden leihenweise eingepackt.
Ich glaube, wir sollten mal die Veranstaltung beenden.